Jetzt.
Max, wir müssen reden. Oh,
ich glaube, das hat man nicht gehört. Das müsste jemand anderer nochmal machen.
Ja, mache ich auch gleich nochmal.
Danke.
Müssen ja eh zwei aufmachen.
Müssen wir reden.
Wir müssen reden, Max, weil wir sitzen jetzt endlich mal wieder zusammen und trinken auch einfach ganz normal wieder Bier.
So wie sich das gehört.
Das mit dem Kiffen, das muss zu Ende gehen jetzt hier. Jetzt. Ja, wir ordentlich Bier trinken. Bayerisches Bier geholt.
Ah.
Ihr habt es mich gehört, in Bayern wird das Kiffen verboten auf dem Oktoberfest und in Biergärten.
Genau, die haben es nämlich überhaupt nicht mit Drogen.
Genau, weil das wäre ja total schlimm, wenn jemand auf dem Oktoberfest auch noch bekifft ist. Ja, ich meine, das ist ein hochkulturelles, wichtiges Event, wo die Leute sich zu benehmen haben, ja, und wenn dann Leute rumbekifft sind, dann benehmen die sich ja nicht, ja, dann sind die vielleicht still und grölen gar nicht.
Mir fällt keine andere Region der Welt ein,
cheers,
deren Haupterkennungsmerkmal weltweit ein exzessiver Drogenkonsum ist. Das Oktoberfest.
Hm.
Wenn du einen Amerikaner fragst, Bayern, Oktoberfest.
Ja, Oktoberfest kennt jeder, ne? Ja, ich meine, Köln ist eigentlich, steht eben nicht so wahnsinnig hinterher mit dem Karneval, jedenfalls was die Menge an Getränken angeht.
Die verkleiden sich wenigstens noch.
Ja, genau. Also genau, die haben noch einen zweiten Purpose neben dem Saufen. So. Das stimmt schon, ja.
Also irgendwie mit Karneval, damit, wenn ich an Karneval denke, also wenn ich an Oktoberfest denke, denke ich an
Bier.
Wenn ich an Karneval denke, dann denke ich hier an irgendwelche Karren, die irgendwie rumfahren und sowas und Kamelle rumschmeißen und wie das Zeug alles heißt. Ich kenne mich damit nicht aus. Ja. Muss jemand anders da, keine Ahnung, und dazu trinken sie Altbier. Und,
Nee, das sind nicht die Kölner. Vorsicht, also jetzt,
da
würden die Kölner.
Das hat jetzt aber lange gedauert. Ich habe den Witz öfter erzählt, als ich es eigentlich gemacht habe, aber ich habe irgendwann mal mit irgendjemandem geredet, so, ja, Köln mag ich eigentlich nicht so, ist nicht so meine Stadt, aber
euer Altbier,
das ist echt geil.
Ist sofort ins Gesicht gesprungen. Ja, ich finde es interessant, ich habe mal irgendwann einen Podcast gehört über die Geschichte des Oktoberfests.
Ja.
Und tatsächlich ist das Oktoberfest, wie wir es heute kennen, es kommt ja immer so rüber, als wäre das so eine jahrhundertealte Tradition
nicht, ne?
Und so. Es gab schon länger auf jeden Fall, aber der kulturelle Stellenwert, den es heute hat, den hat es erst seit Ende der 70er Jahre.
Okay.
Und zwar ist daran ganz entscheidend schuld der Lebensmittelhändler oder der Feinkosthändler Käfer.
Okay.
Der hat das ganze Oktoberfest sozusagen so aus der Gosse geholt. Ja, es war halt so, also da sind die Leute hingegangen, die haben wirklich gesoffen.
Ach so.
Aber niemand hat Trachten getragen. Es gab keinen Medienrummel. Das waren vor allem halt wirklich so ein
es war ein Bierfest.
Waren wie so ein Schützenfest.
Ja,
halt
ja.
So, ja, irgendwie. So ein Volksfest, das aber halt keinerlei kulturelle Bedeutung hatte. Und durch dieses Feinkosthändler Käfer, der hat dann halt da ein eigenes Zelt aufgebaut,
okay,
das dann so sehr exklusiv war.
Ah.
Damit hat er Promis rangeholt. Und diese Promis, das hat er dann zu einem gesellschaftlichen Ereignis gemacht. Und dieses spezielle Käferzelt war dann halt sozusagen.
Das gibt's bis heute,
so,
oder?
Ja, genau, das gibt's bis heute. Und das ist bis heute immer noch so das VIP-Zelt, so, ne?
Okay.
Und in dem Käferzelt gibt's dann auch nochmal wieder einen VIP-Bereich, wo dann nur die Oberpromis reinkommen, so, ja? Und das ist dann halt, und dieses Käferzelt war dann tatsächlich so dieser Anzugspunkt dann irgendwie der Society. Und dann ging es auch los so mit diesen Trachten und sich schön machen.
Und diese Trachten,
so
habe ich jetzt gelernt, das ist ja nur die Trachten, die heute alle anhaben, das ist wohl auch im Wesentlichen ein winzig kleiner Teil von Bayern, so die größten Teile von Bayern, die hätten sich damit, also als noch Trachten getragen worden sind, hätten sich damit nicht blicken lassen, weil
ja, das sind komplett andere Trachten, also das ist auch komplett neu erfunden worden. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das auch in letztem Jahrhundert passiert ist, aber auf jeden Fall auch relativ neuere Variante, diese Dirndl, vor allem diese Dirndl.
Ja, ja.
Also die Lederhosen sind schon relativ original, glaube ich, aber die Dirndl, das ist, wie sie heute getragen werden, das ist irgendwie so eine Erfindung, glaube ich, auch irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts oder so. Also Das ist so ein bisschen so wie ISIS, die ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Art von Urislamismus leben, der nie existiert hat. Ja?
Tradition ist in erster Linie offensichtlich sich was ausdenken, was es eigentlich nie gab, und dann behaupten, das war schon immer so.
Ja, das ist Roleplaying. Es ist Cosplaying eigentlich. Ne? Also man cosplayt seine Vorfahren. und es hat genauso viel Realitätsbezug zu wie Cosplay halt auch.
Ja.
Also das ist halt wirklich einfach. Ja.
Dann könnte man doch. Das ist jetzt aber kein Grund,
das jetzt irgendwie doof zu finden, finde ich. Ich habe andere Gründe,
das doof zu finden. Also ich.
Klar, wenn man Tradition dann so als Grund nimmt, irgendwelche normativen Behauptungen in die Welt zu setzen, dann wird es schwierig. Aber ich meine, so grundsätzlich ist man ja nichts dabei, dass man sich irgendwie in so Cosplay-Geschichten.
Ja, nein, überhaupt nicht, natürlich. Ja. Das können sie machen. Also was mich gerade an Bayern aufregt, ist halt dieses, diesen Status, der daraus abgeleitet wird.
Ja.
Und halt dieses, dass man einerseits halt Kiffen verbietet und andererseits halt aber Alkoholismus. Also das finde ich, wie der Alkoholkonsum in Bayern,
ja.
Also dass selbst grüne Spitzenpolitiker nicht offensichtlich sich genötigt sehen, mit so einem Humpen Bier irgendwie sich sehen zu, also dass Alkoholkonsum so weit normalisiert ist, dass du halt, wenn du nicht ein Liter Bier wegtrinkst, dass du dann eigentlich unwählbar bist. Mhm. Das ist schon krass.
Das ist schon heftig. Aber auf der anderen Seite, ja klar, es gibt diese krasse Tradition, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ganz konkret die Politik jetzt von Söder mit Kiffen verbieten und dies und jenes.
Ja.
Das ist ja ganz auf 1000 Meter Entfernung erkennbar, als da versucht jemand verzweifelt diesen Win der Ampel zu nutzen, um da wieder irgendwie Kulturkrieg Quatsch draus zu machen.
Ja, natürlich.
Und das hat keinerlei Substanz. Es geht ihm null ums Kiffen. Es geht ihm null ums Kiffen.
Aber seine Wählerschaft, damit kommt es ja offensichtlich an. Also das ist ja, die mag das ja offensichtlich.
Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ja. Also ich meine, der Punkt ist halt, es soll halt irgendwie so Identitätslager konstruiert werden. Ne? Wir sind die mit dem Alkohol. Wir sind die Richtigen.
Wir sind die ohne Drogen.
Nee, das ist nicht das, was Sie sagen. Das ist genau das, was Sie sagen. Sie sagen, wir sind die mit dem Alkohol. Ne? Also wir sind Alkohol als die Volksdroge, die altertümliche Traditionsdroge.
Ich glaube, Söder würde leugnen, dass Alkohol eine Droge ist.
Ja gut, so gesehen. Ne? Also so gesehen schon. Aber das ist ja nur, weil Alkohol so normalisiert ist. Ne? Aber
ja, und weil man keine Drogen nimmt. Wie kommst du auf die Idee, mir zu unterstellen, ich nehme Drogen, ich kipp dir gleich mein Bier ins Gesicht? Also ich glaube, das ist halt so dieses in your face, was ich sage, ist richtig und stimmt, und selbst wenn es sich offensichtlich, selbst wenn ich ein Bierglas in der Hand habe und dabei sage, dass ich keine Drogen konsumiere, dann habe ich trotzdem recht.
Ja, das ist ja etwas, worüber ich nachgedacht habe, aufgrund dieser Entscheidung von Meta jetzt politischen Content zu blocken, ne?
Ja.
Oder nicht blocken, sondern zu downgraden im Algorithmus. Ist halt diese Frage, was ist eigentlich politisch, ne? Und
ja, das hast du sehr gut. Ich erinnere mich, als du hast irgendwo dazu was geschrieben.
Aber habe ich das schon mal hier erzählt? Ich weiß nicht mehr.
Erzähl's.
Auf jeden Fall, das ist super schwierig zu definieren, was ist politisch, das ist schwierig. Alles ist irgendwie politisch, ne? Kann man so sagen. Aber der Punkt ist, was wird als politisch empfunden? Und die meisten Leute tendieren dazu, sozusagen das Normale, also das, was sozusagen gesellschaftlich hegemonial akzeptiert ist, dass das nicht politisch ist.
Ja.
Also das ist sozusagen, der Default ist nie politisch. Die Abweichung vom Default ist immer politisch.
Genau.
Ne? Also das heißt,
ich glaube, hast du irgendwie geschrieben, sowas wie in der Richtung wie ein Mann und eine Frau, die Händchen halten durch die Straße gehen, ist nicht politisch.
Genau.
Zwei Männer, die Händchen halten durch die Straße gehen, sind politisch.
Genau. Oder auch zum Beispiel der männliche Körper ist nicht politisch, der weibliche Körper ist politisch.
Ja.
Der Deutsche in Deutschland ist nicht politisch, der Migrant ist natürlich politisch.
Genau.
Und genauso ist das jetzt mit den Drogen auch. Also Bier ist nicht politisch, das ist das unpolitische Drogen, deswegen ist es auch keine Droge, sondern es ist halt Bier, ne?
Ja,
das ist halt sozusagen und alles andere ist halt politisch, weil es eben nicht das Normale ist. Und der Punkt ist, glaube ich, dass diese ganzen Kulturkriege, und das gilt nicht nur um dieser Frage von Gras, sondern es geht auch um diese ganzen anderen Fragen von gehört der Islam zu Deutschland, so, ne? diese große Debatte. Oder oder eben Homosexualität oder wie auch immer. Gibt sozusagen zwei Arten, einer Gesellschaft damit umzugehen. Die eine ist halt so, ja, wir erweitern das Spektrum an Normalität. Mhm. Und das ist ja sozusagen, was auch erreicht werden soll durch eine Legalisierung von Marihuana und durch Einführung der homosexuellen Ehe. Mhm. Das ist sozusagen, wir erweitern den Kreis des Normalen. Oder man kann natürlich auch das Normale anhand des Neuen politisieren. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was Populisten dann machen. Ne?
Wir lassen uns das Biertrinken nicht verbieten.
Genau. Es wird dann so getan, als ob sozusagen die Ausweitung des Normalen eine Bedrohung des vorher Normalen ist. Ne?
Ja.
Also eine Bedrohung der Homo, die Homo ist eine Bedrohung sozusagen der zweigeschlechtlichen Ehe und die Einführung von Marihuana ist plötzlich eine Bedrohung des Biertrinkens.
Ja.
Was natürlich totaler Bullshit ist.
Und das dazu führt, dass man
Aber damit kann man dann sozusagen
inklusive Sprache verbietet mit der Begründung, man lässt sich die Sprache
genau,
nicht verbieten.
Genau. Ja, genau. Mit dem Gendern genau das Gleiche. Ne? Also die Erweiterung des Normalen wird dann sozusagen genutzt als ein Moment, das Normale zu politisieren. Und im Endeffekt kannst du diese ganzen Populismen darauf reduzieren, dass es sozusagen das Normale politisiert. Anhand sozusagen der Erweiterung des Normalen.
Ich finde das ja, so ein anderer Fall ist halt jedes Mal, wenn irgendwo jemand irgendwas schreibt, dass er was Veganes gegessen hat, wie, oh, ich mache mir heute einen Schnitzel. So, ja, Karl-Heinz, wir wissen das, ja. Die Mehrheit. Also genau.
Er empfindet jetzt sein Schnitzel als politisch.
Das genau. Aber das Krasse daran ist ja, weil es so normal ist.
Mhm.
Also normal, ja. Im Sinne von. Also das ist nicht nur das, dass er sieht ja keinerlei Bedrohung, sondern ja. Er weiß, dass er die absolute Mehrheit repräsentiert. Ja. Und weiß halt, also das finde ich so dieses, dieses, was du gerade beschrieben hast, dass das immer so perfekt funktioniert und dass die Leute darauf so bereitwillig aufspringen.
Ja, das sind ja aber immer nur Minderheiten, glaube ich. Ne? Also ich glaube, die meisten Leute gucken sich das so an und ich glaube, das ist jetzt bei dem Kiffen auch so, auch selbst in Bayern, sind sie so, was macht der Söder da schon wieder? Das ist, glaube ich. Aber es gibt dann halt immer so eine Gruppe von Leuten, die sagen: Ja, wir müssen das Biertrinken verteidigen. Ja.
Also ich kenne durchaus Leute aus dem linkeren Milieu, die kiffen für: Oh mein Gott, die Grünen, das wird jetzt alles ganz furchtbar werden. Jetzt ist Deutschland verloren.
Echt, ja?
Ja. Mein Schwiegervater, der auf Lehramt in Tübingen studiert hat, also der jetzt, wo wirklich, wo du denkst,
Tübingen ist schon sehr konservativ, naja, egal.
Aber als Studentenstadt und so, also das, so, der behauptet hat, er hätte in seinem Leben einmal jemanden gesehen, der gekifft hat. Also
Tübingen ist so links wie Palma.
Ja, aber gekifft wurde da schon in den 70ern.
Ja, das stimmt schon, ja.
Also der ist wirklich der festen Überzeugung, dass jeder, der in seinem Leben jemals einen Joint anfasst, verloren ist. Was? Und in, an seiner Schule, dann haben wir irgendwie so darüber geredet, also der war halt Lehrer, Gymnasiallehrer. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der, du warst Lehrer.
All deine Schüler haben wahrscheinlich gekifft.
Aber die haben doch nicht im Unterricht gekifft.
Ja,
aber
nicht im Unterricht.
Also wirklich, wirklich so komplett auf dem.
Und
ich glaube, da gibt es mehr, als man denkt.
Ich habe eine Oberstufen, ich glaube sogar
also
eine
Abi-Klausur. Meine Eltern waren auch, als meine Eltern erfahren
haben, dass ich gekifft
habe, sind die auch komplett.
Abi-Klausur habe ich mal bekifft geschrieben, tatsächlich, in Biologie. Und das war eine meiner besten Klausuren. Ich hatte danach gar keine Erinnerung, was ich geschrieben hatte und warum und so, aber es war eine gute Klausur.
Also ich habe eine Klausur, also eine Abi-Klausur kann ich mich nicht erinnern.
Nee, es war, glaube ich, nicht Abi, weil ich, das war ein Bio und Bio war nicht mein Abi-Fach. Deswegen kann es nicht Abi-Klausur gewesen sein. Aber es war halt so in der Oberstufe.
Also ich habe garantiert mehrere, also ich könnte fast behaupten, jahrgangsweise mehr Sportstunden bekifft als nicht bekifft durchgemacht, weil wir vor Sport noch eine Freistunde hatten und zu einem Kumpel gegangen sind oder was geraucht haben. Und danach habe ich dann immer irgendwelche Volleybälle an den Kopf gekriegt. Genau so war es, wenn ich da, glaube ich, da. Ich will übrigens auch kiffen gar nicht. Also ich habe bis heute mit Depressionen zu kämpfen. Und ich glaube, ich garantiert nicht ausschließlich. Ich glaube, ich habe einen Hang dazu. Aber ich glaube, ein Stück weit habe ich mich zumindest am Anfang in Depressionen bekommen, weil ich zu viel gekifft habe.
Also Kiffen kann auf jeden Fall Depressionen auslösen. Wenn man, aber ich glaube nur, wenn man auch selber schon einen Hang dazu hat.
Ja.
Und ja,
also Alkoholkonsum kann auch Depressionen auslösen. Also das ist
genau, jetzt, also Kiffen ist auf jeden Fall psychoaktiv, deswegen es ist jetzt definitiv etwas, jetzt nicht, wo man jetzt, keine Droge ist, glaube ich, so, dass man sagen kann, ja, so what, ey, ich baller mir das Zeug und ich brauche mir keine Gedanken machen, sondern
dafür nimmt man es ja damit.
Genau. Es geht ja darum, dass man irgendwie ein Erlebnis hat, dass man irgendwie einen Rausch hat, wie auch immer man den definieren will. Und dieser Rausch ist natürlich, hat seine Downsides und hat, ich meine, es heißt auch nicht umsonst Rauschgift, es ist eine Vergiftung, ne? Also ja. jede Form von jede Form von Drogen ist eine Form von Vergiftung, ne? Muss man immer sagen. Und diese Form von Vergiftung ist
Ist das so? Ist das tatsächlich immer eine Vergiftung? Also ich meine, wenn ich jetzt, keine Ahnung, also ist halt die Frage, was verdient man, also ist LSD ein Gift? Oder ist das nicht einfach eine psychoaktive Substanz?
Also man sagt bei LSD eigentlich, dass es nicht so giftig ist im Sinne von, dass es halt keine körperlichen.
Genau. Also ich meine, wenn ich Fliegenpilze esse, was ich auch gemacht habe, würde ich nicht empfehlen, dann klar, dann hast du Vergiftung. Dann kriegst du, also ich habe Bauchschmerzen gekriegt.
Ja, also nee, aber es gilt für alle, für fast alle Drogen. Also ich weiß nicht, ob das ist bei LSD, das ist dann auch immer so eine Definitionsfrage, aber natürlich.
Also ich meine, wenn man jede Veränderung des Körpers als Gift definiert. Aber ich meine, viele Drogen sind ja in ihrer Zusammensetzung Medikamenten sehr ähnlich.
Ja, ich meine, Medikamente, das englische Wort für Medikament ist Drugs, ne? Also es ist dasselbe.
Ja, ja.
Medikamente sind Drogen. Also wenn, ich glaube, so ganz allgemein kannst du sagen, Drogen sind alles, was irgendwie, was in deinem Körper machen halt, ne?
Ist es soweit? Also ich, keine Ahnung. Okay, also ich keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten diese Diskussion, weil ich würde mit dieser Definition, also ich habe keine bessere Definition oder ich habe keine gute Definition, aber alles, was in meinem Körper macht, ist eine Droge, dann ist auch Wasser eine Droge.
Ja, oder Essen, ja. Ne? Ja, schon, das ist, also, ist wahrscheinlich sehr schwierig zu fassen.
Egal. Kinder, nehmt keine Drogen, jedenfalls nur unter Aufsicht eurer Eltern.
Also die meisten Drogen haben auf jeden Fall Vergiftungserscheinungen.
Viele Drogen haben Vergiftungserscheinungen. Bei vielen ist das relativ, gehört das dazu quasi. Ich weiß nicht, ob Kiffen tatsächlich dazu gehört.
Doch,
Alkohol auf jeden Fall. Ich meine, der Körper wehrt sich irgendwann mal, wenn man zu viel Alkohol konsumiert.
Genauso wie bei Kiffen auch. Also das ist glaube ich, das kann man schon für die meisten Drogen definitiv sagen, dass es eine Vergiftungserscheinung ist.
Und
manche Vergiftungserscheinungen sind halt einfach spaßig. So. Oder sagen wir mal so, in Maßen sind sie spaßig.
Ja.
Oder können spaßig sein. Besser so gesagt, ja.
Ich habe früher, Kiffen vermisse ich richtig ein bisschen. Diana ist leider nicht dafür zu haben. Ansonsten möchte ich das vielleicht hin und wieder mal tatsächlich machen. Und so, also ich ehrlich gesagt, meine größte Angst ist wieder mit Rauchen anzufangen, wenn ich kiffen würde.
Es ist tatsächlich gerade bei mir ein Problem. Also, ich mach das, also das Problem ist halt, du fängst halt irgendwie an, ne, und sagst, okay, ey, ich kiffe jetzt einfach mal irgendwie einmal die Woche oder sowas irgendwie so, ne?
Ja, ja.
Machst du mal so einen kleinen Joint irgendwie, bla. Und dann machst du es halt zweimal die Woche und dann wird es halt dreimal die Woche und dann wird es irgendwann jeden
Tag,
das will
ich
und
nicht.
So und so. Und das ist, und dann ist natürlich auch irgendwann so der Schmacht da, weil dann natürlich irgendwie auch die, du kannst natürlich das auch anders machen, du kannst dir zum Beispiel so einen Vaporizer kaufen.
Mhm.
Da packst du dann sozusagen nur das Gras rein und das wird dann halt, dass sich auf eine genaue Temperatur erhitzt und dann kannst du dran ziehen und und hast halt auch einen ziemlich guten Rausch, also so einen ziemlich guten, das ballert sogar noch ein bisschen anders und teilweise noch ein bisschen krasser. Aber irgendwie habe ich dann irgendwie festgestellt, dass ich so ein Joint mit Tabak doch irgendwie auch geiler finde. Also diese Kombi, diese Mischung hat schon was irgendwie. Und ja, man muss da aufpassen. Also ich glaube, dass die Gefahr ist größer, dass man halt schnell von dem Tabak wieder abhängiger wird als von dem Kissen.
Also ich kenne einige Leute, die früher die eigentlich geraucht haben, aber dachten, sie kiffen nur.
Ja.
Und sich das dann irgendwann mal eingestehen mussten, dass sie in letzter Zeit ja erstaunlich viele Joints ohne Gras drin rauchen.
Vor allem der Witz ist natürlich, wenn du dann irgendwie dir das nicht eingestehst, ja, und dann rauchst du, keine Ahnung, 5 Joints am Tag, dann bist du halt den ganzen Tag stoned, kriegst nichts gebacken.
Nee, die haben dann immer weniger Gras reingemacht, halt, bis dann irgendwann einfach...
Genau, kriegst du nichts gebacken und irgendwann kommst du natürlich auf den Trick so, ja, fuck, ich kann das Gras auch einfach weglassen.
Genau.
Und dann bist du halt einfach wieder ein normaler Raucher, ja.
Ja, also das will ich nicht. Ja, keine Ahnung. Aber es ist irgendwie... Ich habe mich ja... Wird es digitale Drogen irgendwann mal geben? Das finde ich ja eine spannende... Also so...
Ich würde sagen, gibt es, ne? Also ich meine, Social Media... ist ja definitiv schon auf so
die abhängig machende
Geschichten
Wirkung, ja, okay.
Ist das ja schon optimiert in gewisser Hinsicht.
Ja, was ich mehr so meinte, ist halt diese visuellen Erfahrungen und diese Audio, also so Wahrnehmungsveränderungen. Weil ich meine, so mit so einem VR-Headset, ich habe da mal so ein bisschen mit Meditationssoftware rumgespielt und das geht natürlich relativ schnell dann in so eine Richtung, dass du halt irgendwelche Konzentrationsübungen machst und dann wird das in so eine 3D-Welt eingebaut und sowas und dann bist du eigentlich relativ schnell bei einem, was eine gewisse Ähnlichkeit mit einem LSD-Rausch hat oder sowas. Und
das ist ja auch so interessant, dass solche Leute wie Timothy Leary, der ja so ein bisschen so der Early Influencer in Richtung LSD war.
Ja.
Der war ja auch super interessiert in digitaler Technologie und hat das immer so ein bisschen verglichen, ne? Also der LSD-Rausch und was ist da los?
Red weiter. Ich guck nur, ob wir, ich glaube,
und so Virtual Reality. Und das war tatsächlich so ein richtiger Forschungszweig von Anfang an, halt so psychedelische Drogen und Virtual Reality. Das so zusammenzubringen, das war definitiv konkretes Ziel für manche Leute. Und
ja, verstehe ich auch. Also das ist
aber ganz ehrlich, ich finde es, also ich kann verstehen, warum. Ich habe jetzt ja auch schon ein paar Mal LSD genommen und ich habe da sehr, sehr krasse visuelle Erfahrungen gemacht, die natürlich in so abstrakte Muster, ne? Also manchmal in so Filmen sieht man das ja auch, wo so ein LSD-Trip dargestellt wird. Manche Filme kriegen das auch gut hin. So,
wie haben die das wohl, wo hatten die wohl die Bilder?
Ja, genau. Also die versuchen natürlich dann irgendwie in diesen Filmen dann auch tatsächlich ihre eigenen Erfahrungen wahrzunehmen. Es gab mal einen schönen Talk über LSD und den Simpsons, weil es so ganz, ganz viele...
Stimmt, es gibt
Serien, also ganz, ganz viele Episoden von den Simpsons gibt,
meistens Homer.
Wo halt so psychedelische Erfahrungen eine Rolle spielen.
Ja.
Und Homer ist, da gab es einen Talk, der das alles mal zusammengefasst hat und natürlich die These vertreten hat, die Autoren von Simpsons, die waren wahrscheinlich die ganze Zeit high.
Ja.
Egal, auf jeden Fall, ich glaube aber, dass es eben nicht rekreierbar ist, selbst mit einem total immersive Ding, weil zum LSD-Trip halt auch nochmal so eine Euphorie gehört, die sich nicht einfach nur durchs Visuelle transportiert, sondern die halt tatsächlich auch nochmal durch die Droge induziert wird, glaube ich.
Hm.
Meiner Erfahrung nach. Und deswegen... hat man dann vielleicht so die Visuals, aber und die Visuals sind ja auch relativ einfach, ne? Weil ganz viel von dem, was man da so sieht, hat so fraktale Muster, ne? Hat so sind so Mustergenerierungsgeschichten. Das sind Sachen, die konnte man schon in den 80er Jahren mit dem Amiga ganz gut darstellen, sag ich mal, ja.
Fraktale hatte ich keine.
Auf dem Amiga?
Nee, auf LSD.
Ja, also so, ich sag mal so, sich wiederholende Muster, sagen wir mal so. Also nicht unbedingt Fraktale im Sinne von, Mandelbrotmengen, aber halt irgendwie von sich wiederholenden und
Also LSD war tatsächlich sehr, sehr spannend für mich, aber es war mehr so.
Und viele Farben einfach, krasse Farben. Eine krasse, was ich mal geil finde, so, ich hab LSD auch häufig so auf Festivals genommen und
ich glaube, das könnte ich nicht.
Doch, das ist total geil. Ich wäre so tot. Das ist total geil, weil plötzlich gleist alles, ne? Also so alles ist am Gleisen, alles ist so überbelichtet einfach so. Alles ist so mega überbelichtet, alles strahlt dir so entgegen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und vor allem Leute, die irgendwie irgendwas, keine Ahnung, Reflektierendes tragen, ne? Irgendwelche Glitzer-Sachen oder irgendwas. Plötzlich gleist dir das alles ein und dann denkst du so, boah, ist das geil. Boah, ist das geil. Wie das gleist.
Auf LSD auf irgendeinem Festival, also meine beiden LSD-Trips, die schon sehr, sehr, sehr lange her sind.
Du brauchst auf jeden Fall mal Leute, die auf dich aufpassen. Das ist
die hatte ich alle in einer geschützten Umgebung und das war sehr, sehr, sehr cool, aber ich war auch sehr froh, mich wieder zurückzuziehen. Was auf LSD sehr, sehr lustig war, war, ich hatte normalerweise, egal welche Droge sozusagen, so viele Drogenerfahrungen hatte ich davor auch nicht. Also ich habe halt gekifft und gesoffen und aber es war immer so die Erfahrung, dass wenn man auf Klo geht, ist man wieder eigentlich, wo ist denn hier das Bier?
Unten Rothaus hätte ich gerne.
Wie die Bayern. Bier trinken und dabei über Drogen reden.
Nein, es ist jetzt auch einfach mal Diversität, ja. Ich habe jetzt ein bayerisches Bier, ein schönes helles hatten wir jetzt und jetzt kommt ein schönes baden-württembergisches Bier. Ja,
genau.
Das Rothaus.
Das Rothaus ist übrigens, das ist ein Staatsbetrieb. Steht ja auch Badische Staatsbrauerei. Da bin ich schon öfters mal vorbeigefahren an deren. Und das ist sowas, wo irgendwelche wichtigen politischen Posten, die so hin abgeschoben werden. Also wenn du in deinem Amt nicht mehr taugst, aber auch nicht gefeuert werden kannst, dann wirst du halt noch irgendwie Direktor bei Rothaus.
Ah, okay.
Und
ich meine, da kannst du auch nicht so viel falsch machen, weil ich glaube, wenn du irgendwas an der Formel änderst, wirst du eh gevierteilt, oder?
Ja, wahrscheinlich sitzen die im Wesentlichen den ganzen Tag in ihrem Büro rum und regelmäßig kommt mal jemand rein und sagt, Chef, hier, noch eine Kostprobe.
Probier mal, ist das gut?
Ist das gut? dafür kriegen sie ihre 150.000 im Jahr oder so.
So läuft das.
Ja, das ist so ein Abschiebeposten. Und hier, neulich hat Rob zu mir gemeint, dass Söder hat sich so wohlwollend über das Hofbräuhaus geäußert. Und das ist ja auch staatlich.
Naja.
Wahrscheinlich hat erst der auch schon auf dem Posten scharf. Reicht es nicht mehr für einen BMW-Posten?
Tja.
Muss es so. Genau, aber LSD, meine Erfahrung war immer, egal welche Droge, geh ins Bad, stell dich vor einen Spiegel und du bist erstmal wieder eine Runde geerdet. So einfach wieder, so für einen Moment ist es erstmal wieder okay.
Mhm.
Und dann, das hatte ich auf LSD auch und irgendwann wurde es mir zu viel mit dem LSD. Dann bin ich auf Klo gegangen, habe mich vor den Spiegel gestellt und sah plötzlich so mein Auge über die Stirn wandern. Ah, scheiße. Doch nicht. Es war sehr lustig. Auf so eine Art. Aber auch ein bisschen beängstigend. Ich konnte Gedanken lesen.
Ja, was ich geil fand, also ich habe immer. Also was ich mal gut finde so an LSD ist so Selbstbeobachtung.
Ja. Ne?
Und ich hatte mal so ein Erlebnis, da stand ich in einer Schlange, um was zu essen zu holen.
Und plötzlich warst du die Schlange.
Und nee, und dann fragt mich ein Kumpel, der vor mir steht, fragt mich irgendwas und dann antworte ich irgendwas und genau, und dann stehe ich weiter da und dann plötzlich frage ich mich aber, Moment mal, ist das gerade wirklich passiert? Hat er mich gerade wirklich gefragt und habe ich gerade wirklich geantwortet? Und dann verstehe ich erst so langsam, nee, das habe ich mir tatsächlich eingebildet. Und also es ist so ein bisschen so, irgendwie als ob sozusagen dein Forecast, sozusagen deine Prediction, was so passiert, ja, die du halt die ganze Zeit hast im Brain, also du läufst sozusagen durch deine Realität und du bist immer in der Präsenz, ja. Du bist immer sozusagen im Jetzt. Aber während wir im Jetzt sind, schauen wir immer sozusagen in die Zukunft, was könnte passieren, und denken über alle möglichen Eventualitäten nach. Ich glaube, das ist einfach so ein normales Ding, was wir Menschen so tun. Nur unter LSD ist dir nicht so ganz klar, welche Art, was jetzt wirklich Forecast ist und was jetzt wirklich Realität ist. Und du kommst durcheinander, was jetzt sozusagen Forecast und was Realität ist.
Wir als Podcaster kennen das ja auch, dass man... Habe ich über das Thema schon geredet oder habe ich mir nur Gedanken darüber gemacht, wie ich darüber reden werde?
Ja, genau. Und so ähnlich ist das, ja. Dass du die ganze Zeit hast sozusagen mit deinem Forecast. Und ich glaube, das sind die Halluzinationen, sind nicht wirklich Halluzinationen, sondern sind Forecasts, die du nicht wirklich von der Realität unterscheiden kannst.
So ein bisschen was vom, ich habe neulich geträumt, das war ein krasser Traum. Ich habe geträumt, dass ich aus dem Traum aufwache. Mhm. Und neben meiner Freundin von vor 20 Jahren liege und mein ganzes Leben bis hierher nur geträumt habe.
Okay.
Und ich erzähle ihr halt, dass ich verheiratet war und dass ich ein Kind hatte und plötzlich wird mir bewusst, dass es Kolja nicht gibt.
Ach, krass.
Und das war so, auf der einen Seite war es irgendwie ganz cool, halt nochmal so dieses, nochmal jung zu sein sozusagen. Yeah, yeah. Und dann kam aber so halt so dieses, Scheiße, alles, was mein Leben ausmacht, existiert nicht mehr.
Aber das hört sich so ein bisschen an wie eine Star Wars-Folge, ehrlich gesagt.
Nee,
Star Trek-Folge. Weil da gab es doch irgendwie wo Captain Picard plötzlich in so einer.
Bei Rick und Morty gibt es ja auch massenhaft Folgen, wo sie irgendwie ein Videospiel spielen, in dem sie an eine Maschine angeschlossen werden und irgendwie das Leben von Brian durchleben. Und dann, wenn sie gestorben sind, ist das Spiel vorbei und dann hat man 1000 Punkte gesammelt oder sowas.
Ja, krass.
das war so ein bisschen drogenhaft, der Traum.
Ich hatte jetzt gerade den Traum, dass ich mit Peter Sloterdijks Tochter zusammen war.
Ja, das habe ich gelesen.
Ich weiß nicht mal, ob deine Tochter
Träume
hat.
Sind weird.
Ja, ich weiß nicht mal, ob deine Tochter hat, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob er Kinder hat, ehrlich
Wie
gesagt.
Heißt die denn?
Ich weiß es auch nicht mehr.
Weißt
ich
du
war,
denn selber?
Ich war aber in der Villa und dann waren wir noch auf einer Yacht von ihm und dann haben wir Bier aus Wimbledon-Pokalen, aus riesigen Wimbledon-Pokalen getrunken.
Okay. Wieder Drogen.
Naja, auf jeden Fall. Ist auch egal. Also jetzt haben wir ganz schön viel über Drogen geredet.
Ja.
Wollen wir nicht lieber über, keine Ahnung, was anderes reden? Was ist noch so passiert, Max?
Ich glaube, Elon wird bald pleite sein.
Also Elon wird ja jetzt bald versucht er jetzt erst einmal, das ist jetzt gerade aktuell, glaube ich, versucht jetzt das nächste Optionspaket von Tesla zu bekommen.
Okay.
Also, er hatte ja 2017 oder 18 irgendwie sowas, hat er ja irgendwie so ein Optionspaket bekommen.
Das, was ihm gerade weggeklagt wird.
Genau.
Das
wurde ihm gerade weggeklagt. Also, der hat ein Optionspaket bekommen, das halt so sehr üppig ausgestattet war. Ich glaube, 55 Milliarden waren es am Ende.
Der Mann hat mehr aus diesem Laden rausgetragen, als der jemals Gewinn gemacht hat.
Ja, wobei das Ganze war halt schon sehr Performance getethert, also es war halt an Performance-Daten.
Ja.
Die waren dann aber halt sozusagen, wie der Aktienkurs steht. Ne? Also wenn er schafft, irgendwie Tesla über einen bestimmten Market Value, sozusagen Market Cap zu heben, dann wurde ihm das ausgezahlt und das wurde erreicht und deswegen wurde ihm das ausgezahlt, weil halt einfach auch 2021 halt so ein krasses Jahr war.
Ja, ja.
Das halt, wo halt Tesla einfach mega an Valuation.
Aber jetzt probiert er in den gerade wieder das nächste aus dem Kreuz.
Ja, beziehungsweise er versucht jetzt, erst einmal gibt es jetzt erstmal. Hat Tesla sozusagen Briefe verschickt an die Aktionäre, dass sie diesen Vote nochmal machen wollen. Also nochmal kurz für die Leute, die das nicht mitgekriegt haben. Ein Aktionär ein Tesla-Aktionär, ich glaube, der hat irgendwie 10 Shares oder so, der
ist
so relativ klein, der hat gegen Elon Musk oder gegen Tesla geklagt, dass diese 55 Milliarden Dollar Geschichte, die Elon Musk da damals bekommen hat, dass die halt nicht rechtens ist in Delaware und hat Recht bekommen und deswegen...
Delaware, weil Tesla wie fast jede amerikanische Firma in Delaware incorporated ist.
Genau, genau. Und jedenfalls hat sozusagen er sein Aktienpaket dadurch verloren und jetzt soll diese Wahl... soll
er nochmal verloren? Ich dachte, die Entscheidung wäre noch nicht getroffen.
Doch, die Entscheidung ist getroffen. Die Richterin in Delaware hat entschieden.
Das ist schon
ein bisschen her.
Ich habe nur mitgekriegt, dass sie irgendwie, das sieht, okay, wow, okay.
Und jetzt soll sozusagen dieselbe Vote nochmal kommen.
Ah, ja.
Aber, du hast recht, Musk hat auch schon die nächste Forderung gestellt für seine etc. Aber das ist jetzt erstmal noch nicht Teil der ganzen Geschichte, sondern erst einmal soll diese alte Geschichte nochmal wieder vorgelegt werden und die Aktionäre sollen nochmal abstimmen und zwar auch nochmal unter Delaware-Gesetz. Ich gehe jetzt nicht mal in die Details, die rechtlichen, ich habe das bei Matt Levine alles durchgelesen, aber ich glaube nicht, dass ich das noch gut reproduziert bekomme. Da kann man das auf jeden Fall gut nachlesen in seinem Newsletter Money Stuff. Und dann will er ja auch seinen Tesla umziehen nach Texas.
Klar.
Weil Delaware ist ja so gemein zu ihm.
Ja.
Und deswegen will er nach Texas umziehen. Ja. Aber das ist so gerade.
Ja, nee, also was ich meine, ist so dieses halt, dass diese Nachrichten kamen, dass Tesla das 25.000 Dollar Auto aufgegeben hat. Also quasi das Model 2 oder wie auch immer, Baby Model 3, also das Massenmarktauto. Das, von dem übrigens alle Tesla-Fanboys, also ich weiß, wir haben vor ein paar Jahren, haben wir mal so auf mit irgendwelchen Krypto-Leuten auf Twitter damals noch Diskussionen gehabt, wo Leute, ja, wenn das Model 2 rauskommt, dann ist Tesla unstoppable und mit den gigantischen Gewinnmargen, die haben, gigantischen Gewinnmargen, die Tesla hat, sind lange Geschichte, weil sie so auf den Preis senken mussten. Und das ist Geschichte. Dann ist jetzt dieses halt am 8.8. soll das Robotaxi, irgendein Announcement zum Robotaxi kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das kein Desaster wird. Ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass der Aktienkurs ist hochgegangen aufgrund dieser Ankündigung, dass der überhaupt noch hochgeht, der Aktienkurs, weil meine einzige Reaktion bei sowas ist, oh wow, denen gehen offensichtlich die Ideen aus und offensichtlich kommt da gar nichts mehr. Ich bin sehr beeindruckt, dass dieser Mann offensichtlich nach wie vor für seine beste Strategie hält, dass er sein gesamtes Genie darin liegt. Ich setze einen Tweet ab.
So wie man das ja so mitkriegt, gab es da ja wohl auch echt extrem interne Kämpfe bei Tesla. Und es gab so habe ich das jedenfalls gelesen, gab es wohl irgendwie so das Camp, wir gehen jetzt auf Self-Driving Cars, also auf Robotaxis.
Na, Robotaxis sind nochmal was anderes als Self-Driving Cars, würde ich behaupten. Also entweder ist es nur ein anderes Wort für dasselbe, das kann natürlich auch sein, aber ich würde sagen, ein Robotaxi ist auch was kein Lenkrad mehr hat.
Ja, also das erfordert auf jeden Fall eine Form von selbstfahrendes Auto, das oder selbstlenkendes Auto,
kein Lenkrad mehr braucht.
Das nicht so existiert, jedenfalls nicht in Teslas. Also braucht mindestens Level 4.
Ne? Das existiert nirgendwo bisher.
Doch, ich glaube, die
Google. Achso, die von Google.
Die von Google sind, glaube ich, die Waymo-Geschichten sind, glaube ich, Level 4. Level 5 ist ja, glaube ich, komplett. Es ist, glaube ich, so die höchste Stufe. Das hat noch, glaube ich, keiner geschafft. Aber so Level 4 ist, glaube ich, so Waymo. Und Tesla ist eigentlich so auf Level 2 eigentlich. Ne?
Ja.
Immer noch.
Also ich habe keine Ahnung, auf welchem Level. Die sind weit hinterher. Ja. Die sind eigentlich inzwischen das, was damals alle gesagt haben, eigentlich setzt Tesla nur die gleichen Techniken ein, die alle anderen auch, die Mercedes und BMW und weiß der Teufel was auch haben und nennt es bloß einfach anders. Und
ich habe auch gehört, dass teilweise die deutschen Autobauer da schon weiter sind als Tesla, ja.
Ich glaube nicht nur die deutschen, also ich glaube auch inzwischen die chinesischen Autobauer sind da inzwischen weiter, also ich glaube, so ziemlich alle sind weiter als Tesla inzwischen.
Wahrscheinlich.
Weil Tesla ja auch, weil man ja auch sagen muss, Elon Musk ist ja auch kein Idiot, der glaubt ja seinen eigenen Scheiß nicht. der hat ja die ganzen, das ganze Radarzeug und sowas, was du halt brauchen würdest und LiDAR und so dieses, das ganze Zeug, das wird ja in den aktuellen Teslas nicht mehr verbaut.
Ja.
Und diese ganze Geschichte von
aber das ist ja, weil er glaubt, dass Menschen können nur mit Sicht fahren, dann kann das auch ein Auto.
So, das ist so ein fantastisches Argument und übrigens gleichzeitig ermöglicht es ihm, selbstfahrende Autos zu verkaufen, aber trotzdem ganze teure Hardware wegzulassen.
Ja, klar.
Natürlich. Und also das ist schon irgendwie auch ein bisschen self-serving. Aber ich glaube, das ist also so dieses,
ja, klar.
Dass jetzt so die Verkaufszahlen so eingebrochen sind für Tesla. Was ich ja auf der.
Vor allem in China. China war ja immer so sein wichtiger Markt oder sag mal so, das war der Markt, der ihn gerettet hat und jetzt bricht es gerade total in China ein, weil natürlich in China auch gerade mega Überproduktion an Elektroautos
angeht. Weil die das selber gut können. Also weil BYD kann gute Autos bauen. Jetzt hat ja hier, scheiße, jetzt habe ich den Namen, dieser Technikhersteller, dieser ganz große, Xiaomi.
Xiaomi, ja.
Xiaomi hat jetzt.
Stimmt, ja, das habe ich auch gesehen.
Die haben ihr erstes Auto vorgestellt, was wohl für.
Es gibt auch 1000 Startups in China, die da.
Ja, aber von den 1000 Startups werden auch sehr, sehr viele wieder pleite gehen.
Ja.
Das ist gar keine Frage und auch einige von den größeren werden pleite gehen.
Das Geile ist ja, das habe ich letztens bei der New York Times gehört, beim Daily Podcast. Im Endeffekt, als Musk nach China ging mit Tesla, ne? War es so, dass tatsächlich die chinesische Regierung wollte Tesla da haben.
Ja.
Und Elon Musk war damals in der Position, tatsächlich Forderungen zu stellen. Und eine Forderung war tatsächlich eine Form von Förderung für Elektromobilität, wie sie halt in Kalifornien auch stattgefunden hat. Ach. Was halt mit ein Grund dafür für den Erfolg von Tesla war. Und er hatte sozusagen das hinlobbyiert, dass es sozusagen eine Förderung für Elektromobilität gibt in China.
Und das jetzt.
Und diese Elektromobilitätsförderung hat jetzt aber eben genau zu diesem Boom geführt von chinesischen Startups und Unternehmen, die dann halt sozusagen jetzt investiert haben. Und haben jetzt sozusagen Tesla outgecrowded. Und das ist ganz witzig so. Also das zeigt einfach mal auch, wie gut auch Industriepolitik funktionieren kann. Ne? Also ich meine ganz ehrlich, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Ja. Industriepolitik just works, ja.
Ja, ja.
Und ich meine, Deutschland ist ja auch ein gutes Beispiel, wie wir damals unter der rot-grünen Regierung wirklich so diesen ganzen Solarmarkt auch gekickstartet haben,
ja, ja.
So gebootstrapped haben im Endeffekt. Und damals irgendwie Deutschland auch so der Marktführer war in dieser Technologie relativ schnell. Und wie dann diese Marktführerschaft dann relativ schnell bei anderen Ländern dazu geführt haben, dass die dann halt auch damit gearbeitet haben. Und das ist so interessant. Also jedes Mal, wenn ein Staat versucht halt wirklich Industriepolitik zu machen, dann funktioniert das richtig, richtig gut.
Nee, ja? es gibt auch Versuche, die scheitern.
Klar, es gibt natürlich auch Projekte, die scheitern, wo dann halt die Komplexität des Problems nicht so wirklich verstanden wird und so. Aber so einfach irgendwie halt eine Industrie, die du haben willst, halt einfach mal zu pampern und damit halt irgendwie und damit halt eine Richtungsentscheidung zu treffen,
ja, was halt das China, funktioniert ziemlich gut. Was China da für einen Vorteil hatte in der Situation ist jetzt, sie hatten halt keine klassische, also keine Verbrennerautoindustrie.
Ja,
das stimmt, ja. Das ist halt, wenn du das hier machen wolltest, würde sofort am nächsten Tag die Vorstände der großen Autohersteller, bei
denen
auf der
Matte stehen. Wir haben ja auch Elektromobilitätsförderung. Also
es ist halt alles sehr, sehr sanft. Also wir haben auch, da wurden dann auch Hybride gefördert, weil das ist ja quasi schon so. Und so dieses, aber diese harte Ansage halt, ihr macht jetzt Elektro und ansonsten kriegt ihr keine Förderung. Ja. Und die Elektros.
Das hätten wir mal machen sollen, ganz ehrlich. Ja, dann wären wir noch in the game. Aber jetzt ist es mittlerweile, wird es schon langsam, es wird langsam kritisch, sag ich mal.
Das wird kritisch.
Wobei man ja schon auch feststellen kann in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten, dass halt tatsächlich die Nachfrage nach Elektromobilität zumindest im Westen auch wirklich zurückgegangen ist. Ne?
Das halte ich für das halte ich nicht für nachhaltig. Ich bin der festen Überzeugung, dass das also das liegt zum einen daran, also zum einen liegt das einfach daran, weil Elektroautos deutlich teurer sind, weil halt auch nur teure Elektroautos gebaut worden sind.
Und die Reichweitenproblematik ist, glaube ich, immer noch ein Ding.
Ja, also das mit der Reichweitenproblematik, ich glaube, das ist also das ist in der Psychologie der Leute ein Problem. Ich glaube, in der Praxis ist es eigentlich kein Problem.
Wahrscheinlich nicht, ja. Aber
also wenn
es gibt eine Sache, die denke ich mir schon, also wenn ich jetzt in der Situation wäre,
ja, ne,
und mir ein Elektroauto oder ein Verbrennerauto, also sagen wir mal so, ich bräuchte jetzt ein Auto, hätte das Geld, mhm, und würde jetzt überlegen, was ich jetzt mache.
Ja.
Ja, dann wäre folgende Überlegung, glaube ich, relativ zentral für mich. Und das, die wäre, dass Elektromobilität halt noch nicht matured ist. Im Sinne von, es ist definitiv plausibel anzunehmen, dass in 10 Jahren Elektromobilität zum gleichen Preis viel besser ist als
definitiv
heute. Ne? Das heißt mit anderen Worten, wenn ich jetzt in Elektromobilität investiere, hätte ich das Gefühl, dass was immer ich jetzt investiere, wäre in 2 Jahren veraltet.
Das wird so sein.
Ja. Und das ist für mich eine Hürde. Wenn ich jetzt einen Verbrenner kaufe, dann weiß ich, der ist halt so sozusagen technologisch matured, ja. Da wird sich jetzt wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre nicht mehr so viel verändern.
Aber das ist ja so, also das finde ich tatsächlich eine interessante Herangehensweise, weil ich würde ja sagen, beim Elektroauto hätte ich das Gefühl, dass er in 2 Jahren veraltet ist. Beim Verbrenner weiß ich, dass er jetzt schon veraltet ist.
Ja, aber dafür ist er auch billiger. Und wenn ich halt jetzt wirklich nur rein pragmatisch denke, dann würde ich sagen, alles klar, also diesen Verbrenner, den kann ich jetzt bestimmt nochmal so 10, 15 Jahre fahren und er kostet mich weniger und ich habe diesen ganzen Stress nicht.
Na,
und
die Infrastruktur, nicht mehr kosten.
Die Infrastruktur ist da besser als bei Elektro und ich muss mir um viele Dinge einfach keine Sorgen machen.
Das wäre
für mich definitiv, sag ich mal, rein aus pragmatischen Gründen wäre das definitiv für mich
aber
ein Grund,
aber das hatte ich Verbrenner echt kurz gedacht. Weil 10, 15 Jahre,
mhm,
also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in 15 Jahren die Tankstellen knapp werden. Und oder schon sind.
Ja, das kann gut sein, aber momentan sieht es nicht danach aus.
Also wenn tatsächlich ab 2030 oder 2035 keine Verbrenner mehr verkauft werden dürfen in der EU, dann
ist es auch erstmal eine Hypothese, würde ich sagen, aber gut, ja.
Naja, es ist, also das kann alles noch gekippt werden und die Konservativen werden hart daran arbeiten, dass es gekippt wird. Das ist gar keine Frage.
Aber auf jeden Fall wirst du den noch 15 Jahre fahren können. Das ist auf jeden Fall klar.
Da bin ich mit wie viel sicher. Aufwand? Also ich glaube, das hat ein bisschen was wie von vor 5 Jahren noch ein Faxgerät kaufen, weil man damit auf der sicheren Seite ist. Ich werde mir kein Auto kaufen, aber wenn ich mir ein Auto kaufen würde, dann würde ich mir garantiert ein Elektroauto kaufen, schon allein wegen, keine Ahnung, Status, ich hole mir öfters mal bei Miles ein Auto, das ist, wo wir ein Auto uns holen, und ich hole mir eigentlich immer ein Elektroauto, außer es ist wirklich ein ganz großer Notfall, weil halt die 5 Minuten weiterlaufen, um ein Elektroauto zu haben, das mache ich halt. So, es ist halt wirklich 100%. Wenn ich dieses Elektroauto nehme und stattdessen keinen Verbrenner, dann sind halt dieser CO2-Ausstoß für diese Fahrt wird einfach nicht stattfinden.
Willst du einfach Marktsignale setzen, Max?
Ich will Marktsignale setzen, aber ich glaube auch, dass es gibt nicht nur im Klimakipppunkte, sondern es gibt auch Industriekipppunkte.
Das auf jeden Fall, ja.
Und ich halte es, also genauso wie zum Beispiel so diese Ankündigung neulich, da Augsburg war das, die angekündigt haben, dass sie ihr Gasnetz in 15 Jahren abschalten wollen oder sowas. Hast du nicht mitgekriegt? Da hat irgendwie eine Stadt angekündigt, die Stadtwerke, so, ja, Gasnetz wird halt in 15 Jahren weg sein. So, fertig. Und das ist halt, irgendwann gibt es halt den Punkt.
Da gab es diese Korrektivrecherche, die fand ich ganz interessant. Weil momentan ist ja sozusagen der Trick in der Gasindustrie ist zu behaupten, wir sind Wasserstoff-ready. Ne?
Ja, ja.
Und dann werden irgendwelche neuen Gaskraftwerke eingeweiht und irgendwelche neuen Gaspipelines gebaut mit der Aufschrift CO2-ready. Aber
H2-ready.
Genau, H2-ready. Also Wasserstoff-ready. Ja. Und was völliger Bullshit ist. Also erstens weiß niemand, ob überhaupt jemals irgendwelche Gaskraftwerke irgendwie Wasserstoff verarbeiten werden und ob das überhaupt sinnvoll ist und für was.
Es ist absolut teuer.
Und auch diese Readiness ist halt, sag ich mal, unproven, sondern erstmal nur behauptet. Und da wird eine ganze Menge Schmuf getrieben.
Also jetzt mit dem Gas. Hier, wenn du aus dem Fenster guckst, an jedes dieser Häuser da draußen, da geht eine Gasleitung ran. Gas ist explosiv, das ist eine relativ schwer zu beherrschende Technologie, die braucht eine Menge Wartung, die braucht Gasleitung. Da legen separate Rohre nur dafür, nur für Wasser heiß machen und Wohnung heiß machen, liegen da separate Rohre drunter. Und das Ganze rentiert sich natürlich nur so lange, wie es auch genügend Abnehmer findet.
Genau, ja.
Und die
Gasinfrastruktur ist sauteuer.
Und wenn du halt nur noch halb so viele Abnehmer hast, dann ist der Gaspreis an sich total irrelevant. Du musst halt noch genau das gleiche Gasnetz am Leben erhalten. Und irgendwann bricht das halt relativ, das ist halt wie sich irgendwann lohnt mit Zeitungen, glaube ich, haben wir das erlebt, mit Zeitungsabos. Irgendwann ist der Zeitpunkt, wo es sich nicht mehr rentiert, dafür jemanden dir jeden Morgen vorbeizubringen, dass der dir eine Zeitung vorbeibringt. Mhm. Und so wird es mit dem Gas laufen, bin ich mir relativ sicher, dass das irgendwann einfach vorbei ist. Und mit Tankstellen wird das irgendwann auch laufen. Da muss jedes Mal, wenn da irgendwie so eine Tankstelle befüllt werden muss, da muss jemand Pacht zahlen, da muss jemand da sein, da muss jemand mit dem LKW hinfahren, muss die bepumpen, die Tankstellen müssen an sein, die ganze Infrastruktur muss vorhanden sein. Und diese ganze Infrastruktur zahlt man ja mit. Ansonsten lohnt sich das ja nicht. Und wenn das halt weniger wird, dann ist im Endeffekt der scheiß Ölpreis fast wurscht.
Ja.
Irgendwann kippt das Ganze halt. Und ich glaube, das ist, und wenn es nicht darüber, also okay, wenn du halt sagst, ich fahre die Karre wirklich, bis sie schrottreif ist, und dann kommt sie halt auf einen Schrotthaufen, dann mag das vielleicht sogar noch aufgehen.
Ja.
Aber wenn du glaubst, ich will die aber noch mit einem Restwert verkaufen, kann ich mir vorstellen, dass dann halt in 5 oder in 10 Jahren die Leute schon, ja, ich kaufe mir doch keinen Verbrenner mehr.
Mhm. Ja.
Und dass du dann halt dadurch, dass der Wiederverkaufswert deines Autos dadurch dann wegbricht. Also das halte ich
für... Ist eine tricky Kalkulation definitiv. Und aber ich glaube, dass es definitiv, dass man noch auf jeden Fall momentan noch das Argument machen kann, dass es rein pragmatisch gerade noch sinnvoller ist, einen Verbrenner zu
kaufen. Was ich glaube, was meiner Theorie widerspricht, ist einfach, dass, also was man ja immer wieder erlebt, ist zum Beispiel mit Internet, so mit Digitalisierung, ist halt, dass jahrelang, wenn du als Firma deine Firma digitalisiert hast, hast du jahrelang nur Scherereien damit gehabt. Wenn du jetzt erst digitalisierst, dann kriegst du irgendwelche Fördergelder. Das heißt, die es schon rechtzeitig gemacht haben, die braucht man nicht mehr fördern, die haben es ja schon. Aber wenn du halt late ist, möglichst lange rauszuzögern, die Modernität möglichst lange rauszuzögern, wird in diesem Land tendenziell sehr vergoldet.
Ja, das ist auch noch ein Punkt.
Ich wette, dass es in 10, 15 Jahren, wenn die Gasnetze abgeschaltet werden, dass es einen Aufschrei geben wird, dass das, oh Gott, die ganzen armen Leute, die sich vor 15 Jahren, als das ja nicht absehbar war, was jeder gesagt hat, der Mund hatte, oh Gott, und dann kriegst du halt noch irgendeine Entschädigung und dann kriegst du irgendwie noch 80% drauf auf deine Wärmepumpe und dann kriegst du noch einen persönlichen Therapeuten, der Nuckel in den Mund schiebt, weil du jetzt ja kein Gas mehr verbrennst und so. Ich glaube, das wird mit den Gasheizungen passieren und ich glaube, das wird auch mit den Verbrennern. Also ich gehe fest davon aus, dass in diesem Land Verbrenner am Ende noch subventioniert werden. Also dass Tankstellenbetreiber irgendwelche Zuschüsse kriegen, damit die laufen Gefahr, dass es da keine Tankstellen mehr geben wird, weil da niemand mehr tankt. Da müssen wir doch irgendwas tun. Und da, also dass du dann irgendwelche Subventionen dafür. Das wird garantiert passieren. Ja, und ich glaube, darauf kann man sich verlassen. Ich glaube, darauf verlassen, also es gibt halt in diesem Land, wenn du halt einfach so als, wenn du so nur so mitläufst und halt dich einfach so dir keinerlei Gedanken machst, sondern einfach immer den bequemsten Weg gehst, dann kannst du dir sicher sein, dass 70% der Bevölkerung genau diesen bequemen Weg mit dir gehen. Ja. und dass sich irgendein Politiker schon finden wird, der sagt, das ist so eine Ungerechtigkeit, dass du jetzt dafür, dass du damals den bequemsten
Weg gehst. Grund, und das ist der Grund, warum ich in die Rente zahle, weil alle Leute sagen so, oh, vergiss die Rente ist doch Quatsch irgendwie und so weiter und so fort. Und ich denke mir, nee, die Rentner sind eine wahnsinnig wichtige Gruppe, Wählergruppe. Und,
ja, aber nur so, weil sie so viele sind.
Und, ja, genau.
Aber wir werden nicht so viele sein.
Ja, klar, das wird natürlich relativ weniger werden, aber wir sind jetzt auch nicht, wir sind immer noch viel mehr als die dann noch arbeiten.
Auch wir werden unser Nachkommen gut auf der Tasche legen.
Genau.
Und.
Also so als Generation X werden wir definitiv noch, werden wir definitiv auch noch, der Punkt ist halt, ja, also ich denke wirklich, man muss an solchen Fragen.
Also bei der Rente sage ich.
Ganz kurz, ja. Ne? So allgemeines Framework, ne?
Ja.
Ich habe das im letzten Newsletter auch beschrieben. Es gab so einen schönen Artikel im Guardian, den habe ich auch verlinkt. Und zwar hat da so ein ehemaliger Banker geschrieben. Er hat geschrieben, hat über seine Erlebnisse, er war bei Citibank, ne, irgendwie, und war halt so ein junger Spund, kam irgendwie zur Citibank und dann kannte sich eigentlich gar nicht so richtig aus, hat sich dann irgendwie nochmal seine ganzen Textbooks Economy 101 irgendwie alle nochmal reingezogen, kam dann halt sein etwas erfahrenerer Banker-Kollege, kam dann zu ihm hin, so ganz väterlich und meinte so, schmeiß die Bücher alle weg, geh einfach raus, schau dich um, wie die Welt funktioniert und dann mach deine Wetten, ne? Und dann machte er das, dann ging er halt los und dann guckte er so, ja, sein bester Freund konnte sich keine neuen Schuhe leisten, ein anderer Freund musste bei seinen Eltern wohnen, irgendwie alle sind am struggeln und gleichzeitig kriegt er halt irgendwie Millionen, sitzt da mit Millionären auf einer Etage und arbeitet dort und kam halt einfach so auf diesen Punkt so, hey, Moment mal, irgendwie die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert, ist halt einfach, dass den Reichen und Mächtigen Geld gegeben wird und den anderen halt nicht.
Ja.
So. Und das ist
darum sind sie auch so reich.
Und das ist die einfache, Erklärung. Und dann gab es halt irgendwie zu dem Zeitpunkt gerade so ein Stimulus-Package von der britischen Regierung. Und da hat er sich gedacht, alles klar, dieses Geld wird ganz sicherlich in den Taschen der Reichen landen.
Ja.
Und nicht in den Taschen der Armen.
Ja.
Die es brauchen. Und hat einfach darauf gewettet und er war damals der, sag ich mal, erfolgreichste Banker von Citibank weltweit, weil er einfach darauf gewettet hat, hat einen fetten Bonus gekriegt und meinte so, ja, so läuft die Welt halt.
So sind meine staatliche Subvention.
Genau, ja, ja. Und ich glaube, so musst du denken. Du musst nicht sagen so, hey, ist das eine gute Investition im Sinne von,
klar,
guck mal, das ist der Cashflow, der jetzt zu erwarten ist oder so etwas, sondern am Ende des Tages, wie schaffe ich es, in der Gruppe zu sein, ja, von Menschen, die von der Politik, von der politischen Ökonomie im Allgemeinen gesprochen,
ja,
nicht nur von der Politik, sondern auch von den anderen Institutionen, von den wirtschaftlichen Institutionen, also von denen alimentiert zu werden, weil wir zu wichtig sind, als dass wir, als dass sie es wagen könnten, uns sich mit uns anzulegen.
Ja.
Und das ist mein Grund, warum ich sage so, die staatliche Rente ist gut. Weil die staatliche Rente ist ein staatliches Versprechen,
ja,
an die Leute, das zwar nicht haltbar ist, wenn man es durchrechnet, ja, aber wie wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen hat, so halt dann entsprechend alimentiert wird. Ne? Also ein Großteil des gesamten Budgets der Bundesrepublik, wirklich ein richtig großer Teil,
geht fließt
in die Renten.
Ja, ja, klar.
Warum? Weil niemand sich traut, die Rentner zu verprellen.
Ja.
Weil das ein Versprechen, ein staatliches Versprechen ist. Und dieses staatliche Versprechen darf einfach nicht gebrochen werden. Weil sonst
solange bis es doch gebrochen wird.
Ja, natürlich, es wird auch ständig gebrochen, aber halt immer nur für die arbeitende Bevölkerung, die halt immer noch länger arbeiten muss und so weiter und so fort. Ne?
Ja,
und das betrifft uns jetzt auch gerade und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages musst du halt gucken, das ist natürlich keine Garantie. Ne? Also es kann politische Umbrüche passieren und die Rentner werden alle irgendwie gefickt oder sowas. Das kann alles auch passieren.
Ja.
Aber im Zweifelsfall musst du immer gucken, also jetzt wirklich so aus so reiner egoistischer Perspektive.
Ich weiß, was du meinst.
Musst du mal gucken, welche Gruppe, zu welcher gesellschaftlichen Gruppe musst du gehören, die man nicht ficken will?
Mhm.
So. Ja,
ja, ja, da ist eine, also was bei mir, was meine, warum ich dazu neige zu sagen, naja, es gibt somit.
Also ich meine, zu den Reichen werde ich nie gehören,
ja,
und deswegen kann ich das schon mal auch abschmecken. Aber sag ich mal, es gibt ein paar Gruppen. Vielleicht sollte ich auch anfangen, Auto zu fahren, weil Autofahrer wollen die Leute auch nicht abschrecken.
Ja, ja, da ist, also das ist ja, Autofahrer sind ja nicht alle reich, das ist ja nicht der Fall.
Genau, aber es ist eine wichtige Wählergruppe.
Aber es ist trotzdem eine soziale Gruppe, die, also es gibt, glaube ich, für nur wenige Gruppen, für die so wenige Regeln gelten, wie für die Autofahrer bei gleichzeitig so viel Macht. Also als Autofahrer kannst du ja wirklich, da gibt es ja einfach keine Regeln. Das ist ja, also ja, es gibt theoretisch Geschwindigkeits- und, aber solange du nicht wirklich bizarr darüber verstößt.
Du darfst ja jetzt sogar, das hat jetzt irgendwie ein Gericht entschieden, du darfst ja sogar ein Kind überfahren.
Ach, Kind überfahren war noch nie ein Problem.
Solange irgendwie, was war das nochmal? Ich weiß nicht mehr.
Also in dem Fall, ich glaube, also weißt du, was jetzt neulich rumging, war halt, der hatte irgendein SUV und der konnte ja nicht sehen, weil der SUV ist ja bauartbedingt so, dass der, egal wie perfekt er sich verhalten konnte, der konnte ja nicht sehen, dass da vor ihm ein Kind.
Hast du praktisch keine Schuld.
Was, das Argument verstehe ich ja sogar noch, aber da frage ich mich natürlich, warum wird dann die Zulassung für dieses Auto nicht entzogen?
Ja.
Also warum darf dieses Auto noch fahren? Aber da gibt es auch, also so ein Fall, der.
Was das Geilste ist, wenn du einen Trecker hast, dann darfst du alles, also praktisch alles.
Als Treckerfahrer darf man alles.
Da darf man auch Autobahnen sperren. Zumindest wenn es irgendwie um deine eigenen persönlichen lukrativen Geschäfte geht.
Solange du nicht für die Umwelt dich einsetzt oder sowas.
Nee, das ist schwierig. Aber ansonsten darfst du alles mit dem Trecker.
Ansonsten, ich meine, da gab's Fälle, wo da haben die Mist auf irgendeine Landstraße gekippt. Mhm. Und
den angezündet, glaube ich, ne? Sogar
nee, die sind dann weggegangen. Und dann sind halt Autos in der Nacht halt in den Mist rein. Und es gab eine Massenkarambolage. Es war Glück, dass niemand gestorben ist. Und zwar einfach, ja, Bauern halt, ne? Die haben ja Trecker, die dürfen ja. Einfach mit den Autofahrern.
In die Rente einzahlen und ein großes Auto haben. Am besten ein Trecker.
Am besten Trecker. Oder ein Panzer. Panzer wäre eigentlich noch besser, aber.
Ja, da wird es dann auch schon wieder schwierig. Man sollte keinen russischen Panzer haben. Ist egal.
Aber einen guten Leopard.
Einen guten Leopard kann man sich mal.
Also.
Leopard 1 kriegst du auch auf eBay.
Bisschen kriegt das für einen durch. das ist Freiheit. Ein Leopard-Panzer durch Berlin zu fahren, das ist in Beton gegossene Freiheit.
Das ist Freiheit einfach, ja.
Aber also mit dem, also mit dem Kind, das ist ja eine Argumentation, die ich. Sogar, also ich habe mal irgendeinen Fall gehört, da ist irgendein Betrunkener, hat in der Spielstraße ein 2-jähriges Kind totgefahren. Der hat 3 Monate Führerscheinentzug bekommen.
3 Monate? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Und das war's. Und du kannst in diesem Land die einfachste Methode, also wenn du Mord begehen willst, dann überfährst du jemanden, am besten betrunken, und rufst danach die Polizei an. Und dann zahlt wahrscheinlich noch die Versicherung deren Schaden an deinem Auto. Also das ist
gut zu wissen.
Also noch.
Wo wohnt Christian da nochmal?
aber das ist das wird einem auf jeden Fall. Warum ich glaube, dass die Rente es gibt so viele Leute, die Interesse daran haben, die Rente schlecht zu reden. Das ist was ich halt mir immer wieder denke. So diese, ich meine, du hast eine ganze Industrie, die dir eine private Altersvorsorge verkaufen will. Die einzige Methode, warum sollte ich eine private Altersvorsorge brauchen? Wir haben doch eine Rente. Ist halt, ja, deine Rente ist nicht sicher.
Hm.
Und das ist halt.
Das ist eine self-fulfilling prophecy, ne? Also sobald wir anfangen, irgendwie privat vorzusorgen, wird die Politik sagen, alles klar, dann können
die
wir
haben
ja
noch eine private Vorsorge.
Dann können wir ja die Rentenzuschüsse ein bisschen reduzieren. Also das ist wirklich eine Falle, ne? Das ist wirklich eine Falle,
auf jeden Fall. Wenn Das, also ja, dann ist diese Gruppe, die du dir vorher beschrieben hast, ist plötzlich deutlich kleiner und die Zahl der gefickten Rentner, die, wenn das wegfällt, ist halt, trifft halt doch wieder nur die Armen. Haha, hättet ihr euch mal privat
das
abgesichert.
Das Geilste ist dann ja irgendwie Christian Lindner, wie gesagt, mit seiner Idee der Aktienrente, was ja im Endeffekt nichts anderes bedeutet, als dass wir unser Geld im Endeffekt, also du musst dir überlegen, wenn jetzt sozusagen gesetzlich incentiviert wird oder vielleicht sogar vorgeschrieben wird, dass ein Teil des gesamten Ersparten der Menschen in Deutschland in Aktien fließt,
ja,
dann hebt das im Endeffekt alle Boote der Reichen, die jetzt schon viel investiert haben in Aktien. Das heißt mit anderen Worten, wir machen diejenigen reicher.
Ja.
Es ist absurd. Also es ist wirklich,
die Unternehmen werden
diesen Vorschlag
nicht.
Sollte Christian Lindner, allein für diesen Vorschlag sollte er definitiv zurücktreten müssen. So, weil das ist
er
wirklich.
Er wird von irgendeinem Vermögensfonds dafür reich belohnt werden.
Ja.
Ich, das ist auch, also ich halte das, diese Aktien, also ich sage ja nicht, dass es, also dieses Rentensystem, was wir im Augenblick haben, ich glaube, das ist so, wie wir dieses Land gerade fahren, wird das gegen die Wand fahren. Weil wir bräuchten halt, also dieses Land bräuchte. Ich meine, wir haben zu wenig Ärzte, wir haben zu wenig Lehrer, wir haben zu wenig von allem. Ja. Wir haben einfach zu wenig junge Leute. Und wir haben eine Politik, deren einziges Ziel ist, wie können wir Einwanderung verhindern?
Ja.
Das ist komplett absurd. Das ist wirklich, das ist, oh, ich habe eine Schusswunde in meinem Fuß. Ich glaube, ich halte die Knarre noch mal besser an den anderen Fuß, damit ich da auch noch gleich, und schieße da auch noch mal rein. Das ist wirklich, wirklich, also ich halte diese, abgesehen davon, dass es menschlich halt katastrophal ist, aber ich halte es für rein egoistisch, für so eine Dämlichkeit, was wir gerade machen.
Ja.
Und dieses, ja, wir wollen ja nur die gut Ausgebildeten, wir wollen ja nicht, ja, was glaubt ihr denn, die gut Ausgebildeten, meine Landsleute schmeißt ihr alle raus und behandelt sie wie Dreck. Mich wollt ihr haben. Naja, dann komme ich mal zu euch. Bestimmt werdet ihr mich gut behandeln und falls mein Job mal nicht mehr so gefragt ist, dann werde ich wahrscheinlich bei euch auch bleiben dürfen. Also das ist
vor allem, wie wir mit wirklich gut qualifizierten Leuten in Deutschland umgehen. Ne? Also das ist ja auch noch so eine Sache. Ne? Also so viele Leute, die wirklich mit einem guten Abschluss hierher kommen und dann irgendwelche Drecksarbeit machen müssen, weil deren Abschlüsse nicht anerkannt werden.
Ja,
das ist halt auch so einfach so.
Dass die Ausländerbehörde irgendwelchen Flüchtlingen das Arbeiten verbietet, weil sie am Ende zu gut integriert sind und dann können wir sie ja nicht mehr so leicht rausschmeißen.
Ja.
Also so wurde dann so, okay, alles klar. Also das ist und so, und das halte ich für, also ich glaube, dieses Deutschland.
Also ich würde sagen, würden wir alle Rassisten einfach abschieben, dann wären wir relativ schnell eine wirklich gute Ökonomie.
Ja. Also die, und das halte ich.
Wo sind wir hin mit denen? Das ist das Problem. Die will ja auch keiner.
Zum Südpol.
Ja, die nehmen auch keine Leute mehr auf.
Nach Neuschwanstein. Das halte ich für, so. Insofern halte ich so eine Aktienrente für jetzt. Ich sage nicht, also ich so irgendwie so dieses, meine gesamte Altersvorsorge nur auf diesem einen Bein stehen zu haben, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und das halte ich für problematisch. Andererseits halte ich eben, was Michi gerade meinte, so, hey, da werden mal eben, wenn dann mal ein paar, jedes Jahr so und so viele Milliarden einfach mal in den DAX gesteckt werden, das führt ja nicht dazu, dass die Firmen dann sagen, hey, dann investieren wir mehr, sondern es ist einfach, dass deren Marktwert steigt. Das heißt im Zweifelsfall, dass sie weniger investieren, weil sie, hey, uns geht's ja auch so gut, wir stehen ja auch so geil da, dann brauchen wir uns ja nicht mehr so viel Mühe zu geben. Und das wird natürlich auch ein unfassbarer Klüngel werden darum, in welche Firmen denn diese Aktien, also da wird's ja irgendein Kriterium geben, nach dem, in welche Firmen darf denn investiert werden und in welche nicht. Und ich wette, dass wenn du auf die Idee kommst, jetzt zu sagen, okay, dann investiere ich halt in indische Aktien oder in chinesische Aktien oder in nicht-europäische Aktien, sage ich jetzt mal, oder nicht-westliche Aktien, dass das dann vielleicht von dieser Förderung oder Zwang oder wie auch immer nicht ganz so positiv gesehen wird. Und sondern das wird natürlich irgendwelche Regeln geben, in welche Firmen man denn investieren darf, in welche. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da einfach das, was am besten gefördert wird, ist halt investieren in den DAX. Und plötzlich machen wir eine Industrieförderung mit unserer Altersvorsorge. Und das kann natürlich, das wird eine Zeit lang, werden die Aktienkurse nach oben gehen und alle werden glücklich sein. Und in 20 Jahren wird sich dann vielleicht irgendwann auch schon, das waren alles.
Ich glaube, ehrlich gesagt auch, es wird, das ist so eine, also ich glaube, dass wir nochmal so einen richtigen Aktiencrash haben werden. Und zwar, es ist ein bisschen schwierig, das so verrationalisieren, aber der Punkt ist eigentlich, dass wir viele Phasen durchgemacht haben, wo die Anlagevermögen überproportional gewachsen sind. Mhm. Oft auch im Zusammenhang mit, sag ich mal, Politiken der EZB, also der Zentralbanken. Sowohl der Bank of England als auch der Fed und der EZB. Das letzte Mal haben wir es halt sehr, sehr stark zur Corona-Pandemie gesehen, ne, wo halt einfach wirklich die ganzen Geldschleusen aufgemacht worden sind.
Yeah.
Und was haben wir gesehen? Wir haben sozusagen ein extremes Anschwellen der Anlagevermögen gesehen. Und das gilt überall. Ne? Das haben wir bei Krypto gesehen, das haben wir bei den Aktienvermögen gesehen, das haben wir bei Immobilien gesehen. Alle Anlagevermögen sind durch diese Art der Politik halt way abgegangen, die nicht irgendwie erklärbar sind durch irgendwelche realwirtschaftlichen Dinge.
Ja.
Und von diesen Dingen haben wir viel gesehen. Also das war ja auch bei nach der Finanzkrise wurde das Gleiche gemacht. Ne? Mhm. Quantitative Easing, nieder mit dem Zinssatz und so weiter und so fort. Das heißt also, wir haben mehrere Phasen der überproportionalen Wertzuwachs bei Anlagevermögen gesehen. Wir haben auch ein paar Kurskorrekturen gesehen. Ne, also die Finanzkrise 2008 war eine Form davon.
Ja, klar.
Wir haben auch während der Corona-Pandemie haben wir Kursanstürze gesehen. Wir haben auch nach Ende der, exzessiven Zinspolitik der Banken haben wir ein paar Korrekturen gesehen. Aber niemals waren die Korrekturen auch nur annähernd so tief und krass wie die vorherigen Steigerungen.
Mhm.
Was mich zu der These, grundsätzlichen These bringt, dass halt immer noch eine ganze Menge Bubbles, also so eine ganze Menge Luft da drin ist. Ja, da ist noch eine ganze Menge Luft da drin. Und wenn man sich auch, sag ich mal, also Matt Levine hatte das schön nochmal dargestellt in Hinblick auf dieses True Social von Donald Trump, also insgesamt auf den Meme-Stock-Markt, auf den Meme-Stock-Markt, dass es da nicht mehr um Fundamentals geht. Aber was sind Fundamentals? Fundamentals heißt halt irgendwie die Analyse von, ja gut, wir haben hier ein Unternehmen, das macht den und den Umsatz, den und den Gewinn und so weiter und so fort, den und den EBITDA und was es da alles für Kennzahlen gibt, ne, irgendwie. Und danach nimmt man dann sozusagen, kann man dann halt sozusagen so eine auf rationaler Grundlage entscheiden, wie viel wert ist jetzt diese Firma. Mhm. Ne? Dann gibt es halt so ein paar Formeln, irgendwie, da sagt man irgendwie zehnmal der Umsatz der letzten drei Jahre oder sowas, ne? Irgendwie, keine Ahnung.
Ja, ja.
Whatever. Aber das ist ja auch komplett beliebig. Das ist ja auch komplett beliebig.
Das ist eine
beliebig.
Kennzahl, ja, ja, klar.
Und auch die Formeln, wie man diese Kennzahlen dann auch irgendwie interpretiert und wie man von dort auf den Firmenwerk kommt, ist ja im Endeffekt auch komplett beliebig. Das heißt mit anderen Worten.
Ja, wenn man für alle
Firmen das hat sich über die Zeit auch verändert. Ne? Also früher hat man irgendwie gesagt, so ja, siebenmal und jetzt sagt man zehnmal den whatever. Ja.
Und Tech-Firmen sind davon ausgenommen, die zählen gleich irgendwie.
Genau. Und sowieso gibt es auch irgendwelche anderen Narrative, wo man sich dann orientiert und dann guckt man so, ja, branchenbedingt und dies und jenes. Es ist halt alles so ein komisches Voodoo.
Ja, ja.
Es ist einfach ein riesengroßes
Natürlich.
Voodoo. Und der Punkt ist, was ich mir halt denke, Und dann hast du natürlich auch diese ganzen geleveragten Bets einfach überhaupt im Finanzmarkt, ne? Wo du halt einfach sozusagen, wo du plötzlich sozusagen dadurch, dass du Kredite aufnimmst, um das wiederum zu investieren, dann halt irgendwie zehnfache Menge an Kapitalvermögen nominell im Buch stehen hast, die es eigentlich gar nicht gibt. Also ich denke mir, das ganze System ist überall, sag ich mal, ist nicht eine Blase, sondern ist überall aufgeblubbert. Ja? Es gibt sozusagen tausend Blasen überall in dieser. Stell dir vor, wie so ein Schichtenmodell des Erdreichs, aber da drin sind sozusagen ganz viele Blasen so überall sozusagen verteilt, die sich halt unter verschiedenen historischen Bedingungen gebildet haben, die aber nie wirklich sozusagen zu Poppen gebracht worden ist. Und ich glaube einfach, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen werden, wo diese ganzen Blasen einfach poppen und dann knallt so richtig tief.
Also was mich so ein bisschen in deine Richtung bringt, ist, es gibt ja diesen Satz, jede Metrik, die genutzt.
Ja, genau. When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.
Genau.
Von Goodman.
Ja, danke. Danke für dieses Zitat. Und wir haben jetzt eine ganze Generation von CEOs, die auf bestimmte Targets trainiert worden sind und darin sehr, sehr gut sind. Halt irgendwie den Aktienkurs nach oben treiben, irgendwelche Fake, also Elon Musk, aber halt auch selbstverständlich, also Boeing. Boeing zum Beispiel ist jetzt ja eigentlich ein fantastisches Beispiel. Eine Firma, die eigentlich gut dasteht, die gute Produkte baut, die weltbekannt sind für ihre hohe Qualität, die aber einfach offensichtlich von innen komplett verrottet ist. Und ich weiß nicht, ob Boeing noch rettbar ist eigentlich. Also ich glaube nicht, dass sie als Firma pleite gehen werden, aber ich glaube, dass aber die Möglichkeit, also ich weiß nicht, ob Boeing jemals wieder Flugzeuge bauen wird, in die Menschen guten Gewissen steigen. Und
das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt für Bubbles, weil ich meine, wenn du einmal so einen Einblick hast in einen Großkonzern, das muss nicht Boeing sein, das kann auch VW sein oder irgendwelche anderen Sachen. Also wir alle kennen irgendwelche Leute, die bei diesen, oder die Deutsche Bahn, also wenn du dir anschaust, wie die organisiert sind, welchen Bullshit die produzieren, wie viele Jobs dort eigentlich komplett überflüssig sind, und wie viel Bullshit-Jobs in diesen Konzernen existieren, ja? Dann kannst du ja eigentlich auch nicht anders als denken, so, wie kann so etwas überhaupt lebensfähig sein, ja?
Ja, also ich meine, ich kenne einige größere Firmen von innen und ich kenne diese Schmerzen, die du gerade beschreibst, sehr, sehr gut. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass irgendwann mal.
Es wirkt immer so von außen, als wenn ich mir das anschaue, dann denke ich mir so, die haben anscheinend unendlich Ressourcen. Unendlich.
Haben sie auch.
Ja.
Also sie haben nicht unendlich Ressourcen, aber.
Was wirkt so, ne?
Aber sie haben offensichtlich relativ wenige Cash-Cows, mit denen sie sich einen gigantischen Overhead bezahlen.
Ja.
Und du hast halt dieses, darüber haben wir schon ein paar Mal, ich hab vorhin noch so einen Post gelesen auf Mastodon, wo jemand geschrieben hat, ja, ich habe irgendwie vor 10 Jahren oder so, sollte ich mal irgendwie, angeblich mit LLMs, keine Ahnung, ob das, also sollte ich mal eine Support-Software entwickeln, und das war für eine Website und die hatten ein Support-Team und die haben zu viele Anfragen bekommen und darum sollte ich denen irgendwie ein System schreiben, was für die rauskriegt, wie man automatisch Supportanfragen beantworten kann. Und dann hat sich diese Person das halt angeguckt und hat dann irgendwann festgestellt, Moment mal, hier 95% aller Fragen sind immer wieder die gleichen selben drei Fragen. Wenn die jetzt mal ihre Webseite hier an der und der und der Stelle ein bisschen verändern, dann haben die ihren Supportaufwand um
95%. Einfach mal eine Q&A, FAQ gemacht?
Nee, also halt einfach, ja, das ist halt scheiße gelöst auf der Webseite, macht es einfach besser. Ja. Und halt den Job deswegen verloren hat, weil halt die Person, die diesen Auftrag vergeben hat, halt Chef der Supportabteilung war, aber nicht der Webseitenabteilung. Und natürlich dafür jetzt auf keinen Fall wollte, dass sein Team deswegen zusammenbricht.
Ja.
Und da hast du natürlich innerhalb von Firmen, die einzelnen Player innerhalb dieser Organisation haben ja komplett andere, haben ja Interessen, die teilweise diametral entgegengesetzt zu dem laufen, was halt das Unternehmen offiziell will. Und ich glaube, das kriegst du ab einer gewissen Größe einfach nicht mehr geregelt.
Ja.
Ich glaube, das ist der Grund, warum große Firmen über kurz oder lang immer eingehen werden.
Wir gehen ja selten ein, ehrlich gesagt. Ne?
Das ist eine relative Konstante, wie lang so ein großes Unternehmen im Durchschnitt überlebt. Das sind irgendwie 120 Jahre oder irgendwie sowas. Und die meisten Firmen sind dann irgendwann weg. Und wir haben so viele Firmen erlebt im Laufe unseres Lebens, die schon eingegangen sind. Also was weiß ich was, Schneider, Grundig, Philips existiert quasi nicht mehr. Wir haben irgendwelche Karstadtquelle, Kaufhof, irgendwelche Zeitungsimperien.
Ja, beziehungsweise da kommen dann ja irgendwann diese ganzen Heuschrecken und ziehen dann halt den ganzen Value raus, ne?
Dein Hund hat gerade das Licht angemacht.
Wie hat er das denn geschafft?
Ich habe keine Ahnung, ich habe nur gesehen, dass das Licht angegangen ist. Also entweder war es sein Hund oder jemand ist reingekommen.
Nee, es muss Kubi gewesen sein. Ja.
Vielen Dank, Kubi. Ich fand euch auch, dass es ein bisschen dunkel war. Und
ist ein Schlitzki-Sprung anscheinend, ja.
Und das gehört dazu, dass die irgendwann pleite gehen. Das halte ich ja gar nicht so sehr für das, scheiße, wie kommen wir jetzt da drauf, auf die großen Konzerne, also diese Systeme. Ich weiß nicht, also das ist offensichtlich gleichen diese Systeme das dann durch andere Sachen wieder aus. Also sie existieren ja. Sie existieren ja. Vielleicht ist es nur eine Form von Korruption, dass sie ihnen ermöglicht, dann so groß zu bleiben. Aber offensichtlich hat...
Ja, klar, ich meine im Sinne von, wenn du ein großes Unternehmen bist, bist du halt auch einfach, hast du halt eine gesellschaftliche Macht, die du politisch ausnutzen kannst, die du auf dem Markt ausnutzen kannst und so weiter und so fort.
Aber du hast auch die Produktionsstraßen. BMW weiß halt, wie ein Auto gebaut wird. Und das sieht man halt jetzt so vieles.
Und BMW employt halt einfach so und so viele Menschen und deswegen tanzt die Politik nach deren.
Ja, aber auch die haben halt dieses institutionelle Wissen. Die wissen, wie man das macht.
Ja.
Die bauen seit 100 Jahren Autos und jeder, der da ist und seinen Platz am Band hat, weiß, dass das schmeißt du nicht so schnell um. Also wenn sich das ändern muss, dann ändert sich das nicht schnell. Aber dieses Beharrungsvermögen und dieses Wissen darum, ich muss hier die Schraube reinschrauben und dann kommt nachher ein gutes Auto raus. Und wenn ich die woanders, so das ist halt, daran gehen halt andere Auto-Startups pleite. Weil die halt irgendwo auf dieser Strecke das nicht hinkriegen, weil die nicht das Vertriebsnetz haben, weil die irgendwo nicht die entsprechenden Infrastrukturen haben. Und das ist auch, das finde ich auch, vielleicht ist es einfach so. Also ich glaube, dass in Organisationen Kommunikation ist eine der teuersten Sachen, die du in einem Unternehmen haben kannst. Ein Meeting ist eine der teuersten Sachen, die eine Organisation haben kann. Und trotzdem haben alle größeren Organisationen ständig Meetings. Jeden, den du kennst bei einer größeren Organisation, wird dir das Ohr abnagen davon, wie viele in irgendeiner Leitungsposition, wie viele Meetings sie den ganzen Tag über haben. Und je mehr Leute du hast, desto mehr Kommunikationsaufwand hast du und desto mehr Reibungsverluste hast du durch diese ganze Kommunikation, die auftritt. Weil halt jedes Mal, wenn 10 Leute in einem Meeting sitzen, sind das 10 Stunden Arbeitszeit, die einfach flöten sind. Und das
Kobi will irgendwie raus.
Ja, habe ich auch das Gefühl.
Obwohl ich bin 20 Uhr wiedergekommen mit ihm und das ist jetzt irgendwie 21.48 Uhr, das ist anderthalb Stunden her. Es kann nicht sein.
Meinst du, wir müssen raus, oder?
Eigentlich kann es nicht sein. Ich bin geneigt, nicht drauf zu hören, was er sagt.
Das ist dein Hund. Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann nur über Organisationen, die groß sind und in sich unfassbar behäbig und weiß der Teufel was.
Also Kubi ist auch groß und in sich behäbig.
Steht auch aus vielen kleinen
Kubi, komm her.
Organisationseinheiten.
Sitz. Sehr lieb.
Ja. Ich glaube, er war einfach sehr. Mein Eindruck war, dass er sehr, sehr stolz drauf war, dass er das Licht angemacht hat und dafür jetzt ein entsprechendes Lob will.
Na gut.
Und. Ja, aber so diese ganze. also so, und diese Unternehmen werden halt darauf getrimmt, von entsprechenden Führungskräften irgendwelche Metriken zu erfüllen, die an und für sich auch komplett beliebig sind. Ich finde das auch so krass, wie einfallslos. Also wie halt, alle feuern gerade Leute. Ich glaube, wir feuern jetzt mal Leute. Also was ja wirklich, das kann ja wirklich eine LLM hinbekommen. Du kannst ja einfach wirklich den Markt beobachten.
Tesla hat jetzt 10% seiner Mitarbeiter rausgeballert, ne, irgendwie?
Ja, ja, genau. Auch die, okay, bei denen sind jetzt wirklich die Zahlen einfach scheiße. Aber es gibt ja auch wahnsinnig viele Firmen, die einfach, denen geht's eigentlich ganz gut. Hm. Aber wir feuern jetzt mal ein paar Leute. Ja. Oder halt, ich habe,
wobei ich denke immer mal an diese Folge von Silicon Valley, also diese Serie, die ja auch ganz gut war, wo dann irgendwie Big Head, der halt so ein bisschen so, wie soll ich sagen, der nicht so wahnsinnig talentiert war,
yeah.
Der dann halt irgendwie assigned wird an eine neue Abteilung,
ja, yeah.
Und dann geht er dann halt hin und dann ist es auf dem Dach.
Ja,
dann
ja,
dann hängen
ja
dann halt so ein paar Nerds rum auf dem Dach. Oh ja, bist der Neue, alles klar. Was machen wir denn hier? Ja, nichts, wir hängen hier rum und spielen ja ein bisschen Tischtennis und so. Und weil diese Türmen dann halt auch einfach zu reich sind, als dass sie sich das sozusagen die Blöße geben, irgendjemanden zu entlassen, weil sie auch Angst haben dafür, dass die dann wieder aufgekauft werden von anderen Leuten und ja.
Was ich irgendwann mal, ich habe irgendwann mal mit jemandem, der bei einer großen Firma gearbeitet hat, mich unterhalten und der mir, ja, ich habe eigentlich schon seit Jahren keinen Bock mehr und ich hatte Bock mal was Neues zu machen und was anderes und ich würde gerne woanders hingehen. Mhm. Ja, warum machst du es denn nicht? Ja, weil irgendwann kommt die nächste Restrukturierungsrunde und dann gibt's 2 Jahresgehälter für jeden, der freiwillig geht und das will ich natürlich mitnehmen.
Mhm.
Und das, ich glaube auch, wenn du in solchen Firmen, wenn du halt, ja, wenn du das eingeführt, einmal dieses System gesetzt hast, dass alle 5 Jahre kommt eine Restrukturierung, dass die Leute dann halt sagen, ja, ich kündige doch nicht von alle. Also du hast Leute, die innerlich schon lange gekündigt haben,
ja,
und eigentlich nur darauf warten, dass die nächste Restrukturierung kommt, dass sie sagen, oh, endlich bin ich heraus.
Ja.
Und dann musst du halt die Restrukturierung machen und du musst auch diese entsprechenden Abfindungen zahlen, weil das sonst wirst du nicht los.
Ja, ja, das ist echt krass, ja, ja.
Also ich meine, so gibt es halt diese anderen Firmen, die halt, das ist ja auch so eine Silicon Valley-Idee, die halt, wo jederzeit irgendwie $10,000 auf dem Tisch liegen und du halt, wenn du kündigst, dann kriegst du von uns $10,000.
Mhm.
Oder halt irgendeine Summe X. Was natürlich genau die gleiche Logik ist. So, wir wollen das incentivize. Also wenn du am Überlegen bist zu gehen, wenn wir dich verlieren, dann
geh mit Gott.
Dann geh mit Gott, genau. Ja, ja, keine Ahnung. Also es ist, aber ja, ich finde diese Aktienrente, das klingt mir sehr nach einem Wirtschaftsort, Wirtschaftsstandortsförderungsprogramm.
Nee, es ist wirklich wieder eine Form von Christian Lindner wird seine eigentliche Klientel beleumunden.
Ja, aber ich glaube, damit hältst du ihn für intelligenter, als er ist. Ich glaube...
Glaubst du, er glaubt da wirklich dran?
Ich glaube, Christian Lindner glaubt wirklich, Aktien gehen hoch. Wenn alle Aktien haben, gehen alle hoch. Toll.
Dann
sind wir alle reich.
Ja. We all gonna make it. Habe ich im Internet gelesen.
Genau. Habe ich meine NFTs, aber ich weiß, keine Ahnung. Der Typ, der die für mich gekauft hat und gesagt hat, dass die voll viel wert werden, meldet sich nicht mehr. Keine Ahnung. Hoffentlich ist der nicht mit meinen Milliarden durchgebrannt. Und ja, keine Ahnung. Also das ist so. Und halt auch, jetzt hier, AI ist ja auch so ein Thema, wo jetzt alle, ich habe jetzt irgendwie so ein The Verge Podcast, ich mag ja The Verge Podcast eigentlich ganz gerne. Und da war halt,
Decoder meinst du jetzt, ne?
Das war der Decoder und da war die Ankündigung, dass mit dem Dropbox-CEO und der Dropbox-CEO findet, wir sollten alle alles auf AI setzen. Ja, natürlich, du bist der fucking Dropbox-CEO. Du bist der ahnungsloseste Mensch des Universums. Dropbox ist eine Firma, die irgendwann mal vor 15 Jahren eine hervorragende Idee hatte und seitdem nichts mehr. Und so vor sich hin, du bist einfach hochgradig inkompetent. Natürlich springst du auf den AI-Zug auf. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Was sonst sollte denn da kommen? Natürlich kein origineller Gedanke. Und ich finde gerade dieses Apple iOS 18 wird durch und durch AI und alles wird AI und Meta macht irgendwelche, diese Chatbots, hat man von denen jemals wieder was gehört, von diesen Chatbots?
Von welchen, was?
Meta hatte doch irgendwann mal, dass sie quasi Personas.
Ach so, ja. Habe ich jetzt auch gar nicht mehr im Kopf. Aber it's a thing, das habe ich jetzt gerade gelesen, ein Artikel. Es gibt jetzt sogar eine Miss
AI-Wahl.
Okay.
Oh Gott.
Und zwar von diesen, sag ich mal, weiblichen, KI generierten Influencerin, hieß es tatsächlich eine AI, Miss AI-Wahl.
Ja, logisch.
Und das fand ich auch so abgefahren. Also so ein Beauty-Contest. Und und dann haben sie auch so nebenbei darüber geschrieben. Fuck, das ist wirklich erfolgreich. Die haben teilweise 300.000 Subscriber, also
Abonnenten, ja.
Abonnenten. Ich fürchte, ich verstehe, was du sagen willst, ne? Aber ich fürchte, das funktioniert. Auf so eine ganz billige, banale Art und Weise. Ich habe das letztens, bin ich über Threads, bin ich darüber gestolpert. Da war halt irgend so ein Foto, KI-generiertes, ganz offensichtlich KI-generiertes Ding von irgendeiner Frau mit großer Oberweite und irgendwie sexy und hast du nicht gesehen. Und wenn du dir einmal so durchgelesen hast, diese ganzen Kommentare darunter, so. Also nur notgeile Männer, die irgendwie die Nummer von der Frau haben wollten.
Oder AI-generierte notgeile Männer.
Eventuell das auch, ja, whatever. Man weiß es ja alles nicht mehr, aber es ist, oder wenn du dir anguckst, was so auf Facebook gerade viral geht, das ist dann nicht mehr so sexy, sondern das sind dann irgendwelche, halt wie gesagt, Shrimp Jesus, irgendwelche Sachen mit Jesus. Also Jesus ist überall, ja, also Jesus ist überall. Und klar kann man sich hinstellen und sagen, das ist ja alles keine Kunst und das ist alles irgendwie nicht gut und das sind keine guten Texte und das sind keine guten Bilder und so. Das stimmt alles. Aber offensichtlich sind sie gut genug für viele Leute.
Ja, nee, also dass jetzt irgendwelche AI-generierten Bilder viral gehen, das ist ja, was ich halt gerade so dieses halt Dropbox, also was, ich habe keine Ahnung, vielleicht hat der CEO, vielleicht tue ich dem ja total Unrecht, ich habe mir den Podcast mit ihm nicht angehört. Vielleicht hat er tatsächlich eine gute Idee, was man mit AI machen kann. Aber im Endeffekt, ich habe jetzt, heute habe ich gelesen, Logitech bringt jetzt eine AI-Maus raus.
Oh Gott, ja, mit dem eigenen Button, ne?
AI, was eigentlich nur Konsequenz ist, nachdem Microsoft jetzt den Copilot-Button auf den Tastaturen, auf die Tastaturen gebracht hat. Und das ist, ich meine, geht's noch einfallsloser? Eine Taste auf der Tastatur? Oh ja, das machen wir. Haben wir irgendeine Taste, die eh keiner braucht? Fragezeichen vielleicht, weil wir haben keine Fragen. Ah nee, das braucht man vielleicht doch noch. Und dann halt irgendwie die rechte Alt-Taste wird dann geopfert und daraus wird eine Copilot-Taste. Das ist ja alles so egal und so. Aber alle machen es, alle springen auch auf den Zug. Das war auch auf Mastodon, habe ich gelesen, dass irgendwie der war bei Microsoft und Microsoft hat dann, die trinken ihren eigenen Kool-Aid offensichtlich. Die hatten dann das jedes Mal, wenn du einen Pull-Request gemacht hast oder halt also irgendwie einen neuen Code, das ist ja auf Code-Review, halt, dass jemand anders nochmal drüber guckt und sagt, ja, das, was du da machst, macht Sinn und das ist gut und ich konnte keine Fehler finden. Und bevor man irgendwas mergt und tatsächlich dann irgendwie in die Codebase packt und das dann jetzt automatisch eine AI drüber geht, die dann einen automatisierten Code-Review macht und dann halt irgendwelche und dann musst du halt auf musst du da halt guten Willens drauf eingehen, weil bevor du nicht die Fragen dieser AI beantwortet hast und die zufriedengestellt hast sozusagen, geht dein Code-Review nicht weiter. Und er meinte, ja, dann sitzt du halt da einen gefühlten 14-Jährigen und muss dem, der sehr selbstbewussten 14-Jährigen, der deinen Code nicht versteht und muss den jetzt erklären, warum das aber jetzt trotzdem ganz okay ist. Und so. Also anstatt Code-Reviews halt irgendwie erträglicher zu machen oder effektiver zu machen, das ist halt einfach nur nochmal eine zusätzliche Runde mehr. Und weiß nicht, vielleicht ist dieses Projekt ja auch schon lange wieder tot und sie haben festgestellt, dass es nichts taugt. Es ist ja nicht so, dass die Menschen überhaupt nicht lernfähig wären. Aber im Augenblick hatte ich schon noch das Gefühl, dass das ja, alle springen. Niemand hat eine wirkliche Idee, wo es eigentlich hingehen soll. Und darum springen alle auf denselben Zug auf. Und
ich finde das interessant, ich habe es gerade von Molly White hat jetzt gerade das erste Mal so richtig über AI geschrieben in ihrem Blog, in ihrem Newsletter, Citation Needed. Und ja, also ich fand das interessant, weil sie hatte sich in dem Thema total zurückgehalten und ich sag mal so, sie ist ja bekannt so als Kryptokritikerin, aber da war sie ja eigentlich immer auch, also sie war schon relativ schonungslos, aber sie war halt auch immer wenig polemisch, sag ich mal.
Ja.
Im Gegensatz zum Beispiel so David Gerard, der halt einfach mal voll auf die Kanne haut, ne?
Ja.
Und viele andere Leute, war sie immer jemand, die auch immer sachlich war und die auch immer auch gesagt hat, so, nee, wieso Blockchain hat auch durchaus so ein paar spezielle Anwendungszwecke und so, aber wieder. Und deswegen fand ich es ganz interessant. Und sie hat auch wirklich ihren gesamten AI-Ding schon drauf aufgesetzt, so gesagt, so, hey, also als erstes müssen wir schon mal irgendwie auch klarstellen, ja, das ist schon auch nützlich. Ne?
Ja,
das hat
ja auch
schon durchaus Nutzen und so. Aber die Frage ist halt,
ist es sein Geld wert? Ich glaube, das ist die Frage.
Genau, oder ist es halt auch die gesellschaftlichen Kosten wert? Nicht nur das Geld, sondern natürlich auch den ganzen anderen Scheiß, den
es halt... Gesellschaftlichen Kosten werden mir niemand interessieren, hauptsache es wenn es witzig. Ja, erzähl mal. Ja. Ich hab mir das noch nicht angehört. Sie macht das jetzt auch als Podcast, also sie liest die auch ein, die Texte.
Ah ja.
Und ich habe mir den ersten davon angehört und das war ziemlich gut gemacht. Also ein bisschen trocken für so einen Podcast, aber ich so längere Sachen, also gerade auch von ihr, ich glaube, die höre ich lieber, als ich sie lese.
Okay, und ja, stimmt, da war auf jeden Fall auch ein Play-Button. Ich habe es nicht gemacht. Also ich lese einfach schneller, als ich irgendwelche Sachen höre.
Ja. Und darum wollte ich mir das, wollte ich mir eigentlich heute noch anhören. Hab ich
das noch nicht. Ist jetzt, sage ich mal, für Leute, die sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, jetzt nichts Neues bei. Ne? Also sie hat halt irgendwie die also sie hat ein paar interessante eigene Beobachtungen drin und ein paar Sachen ausprobiert und darüber berichtet sie jetzt aber auch nichts Weltbewegendes, was man jetzt irgendwie noch nicht gehört hätte.
Wir haben ja gestern mal wieder über das Thema geredet und als wir essen waren. Mhm. Und ich finde es immer ein bisschen blöd so zu tun, als ob wir noch gar nicht darüber geredet haben, obwohl wir jetzt genau das, also wo ich jetzt ein paar Punkte ansprechen will. Ich hab vor einem Jahr, also als GPT-4 rauskam, ein paar Tage danach habe ich einen Vortrag über AI, also so dieses, als so Hype-Thema kam, gehalten und jetzt stand so ein bisschen im Raum, doch mach doch mal noch ein Jahr später sozusagen oder etwas über ein Jahr später einen Anschlussvortrag. Müssen wir bald raus, oder?
Ich versuche es noch auch hinaus zu zögern.
Okay. Und ich habe so drüber nachgedacht, es fühlt sich so an, als ob so wahnsinnig viel, wahnsinnig schnell passiert wäre und man hat so dieses What a time to be alive. Kennst du dieses Two-Minute-Paper, dieses YouTube-Channel, der halt immer irgendwie eigentlich meistens grafische Sachen, irgendwelche grafischen Sachen und inzwischen, glaube ich, wesentlich ein AI. Und der dann Karel Jonah oder sowas heißt, der dann What a time to be alive! Und so halt immer so über die großen Fortschritte, die es so gibt. Okay. Und irgendwie habe ich so die ganze Zeit bei diesem AI-Zeug das Gefühl, dass man die ganze, dass es so ein unfassbares, gefühltes Tempo hat. Und jetzt, wenn ich mal ein Jahr zurückgucke, was ist eigentlich passiert? Ja, hier ist der Sora, gibt's, das ist ganz spannend.
GPT ist ja nur nicht wirklich, das ist nur so.
Gibt's nicht wirklich, halt irgendwie haben wir mal gesehen. GPT-4 ist irgendwie, gibt's ein Turbo-Modell, ist ein bisschen besser geworden. Es gibt diese ganzen GPTs, die ganz furchtbar sind.
Und ansonsten haben halt die ganzen anderen Modelle eigentlich nur aufgeschlossen zu GPT-4, also
genau,
mit Gemini 1.5 und mit Claude 3 und so. Hat man jetzt so auf diesem Niveau, aber eigentlich jetzt nicht, kein Sprung mehr eigentlich, ne?
Es also, ist kein wahnsinniger Sprung und du hast halt haufenweise Schwachsinn wie PC-Tastaturen mit KI-Taste, Logitech-Mäuse mit KI-Taste, alles mit KI-Taste.
Und überall eingebaut und so weiter
und so fort. Und überall wird sinnlos eingebaut oder vielleicht auch manchmal sinnvoll, wobei ich so auch wirklich überzeugende Anwendungen für KI habe ich jetzt auch nicht wahnsinnig viele gesehen. Also ich Ich sehe es halt in VS Code, habe ich es halt drin in meinem Editor und nutze es da halt jeden Tag. Aber halt auch dieser Logitech-Button an der Maus, das ist halt auch nur, ja, du kannst den zusammen, den Text, den du gerade ausgewählt hast, damit zusammenfassen lassen. Oh.
Ich finde ja auch tatsächlich, die Kostenstruktur ist für mich immer noch nicht klar. Letztens habe ich einen Text in der Wall Street Journal gelesen, wo ein Typ von Sequoia zitiert wurde, der meinte, im letzten Jahr hätten KI-Unternehmen 50 Milliarden ausgegeben für Compute.
Okay.
Aber insgesamt nur 3 Milliarden eingenommen.
Okay.
Und wo man sich so denkt, so, das ist ein ziemlich große Wette.
Kann ich nochmal die True Social Aktien sehen?
Genau, kann ich nochmal die True Social Aktien sehen. Also, ich bin auch mittlerweile, ich denke mittlerweile auch, eventuell ist das auch, wir wissen gar nicht, wie bold die Bet ist, die sie da platziert haben.
Ja, und das ist halt, du hast ja noch nicht dieses Video gezeigt, diesen Videoausschnitt von
Sam. Wir müssen jetzt los,
okay.
Sorry.
Ja. Von Sam Altman. Okay, jetzt wird dann ein bisschen kürzerer Podcast, aber von Sam Altman hier, wo er so irgendwie sagt, wir wissen auch noch nicht genau, wie wir Geld machen wollen, aber wenn wir eine AGI haben, dann werden wir die als allererstes fragen.
Wobei alle lachen und man ist nicht so ganz sicher, ist das jetzt ein Scherz gewesen oder nicht?
Ja, ja, aber ich wette, dass es, ich meine, aus seiner Denkstruktur heraus macht das total Sinn. Mhm. Wenn du glaubst, dass AGI das nächste große Ding ist, warum solltest du denn die Mühe machen, dir ein Geschäftsmodell auszudenken, wenn AGI das nächste große Ding ist.
Ja.
Und wenn das halt der Automatismus ist, der danach kommt. Und
also ich bin ich mir übrigens sicher, dass AGI definitiv noch mindestens 10 Jahre weit weg ist. Ja. Weil warum könnt ihr im letzten Newsletter gelesen?
Okay. Aber Michis Hund muss raus. Ich glaube,
aus irgendeinem Grund, der springt die ganze Zeit gegen die Tür, er muss jetzt los.
Dann muss er los. Dann machen wir es jetzt los. Dann beim nächsten Mal wieder ein bisschen länger. Ich habe mein Bier nicht mal ausgetrunken.
Kannst du auf dem Weg dann machen.
Nehme ich dein Glas mit. Okay, dann gehen wir jetzt noch eine Runde spazieren mit Michis Hund und dann müssen wir halt alleine weiterreden. Bis zum nächsten Mal. Wir müssen nicht mehr mit euch reden für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.